Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft.
Kinder der 80er, es ist Honigbombenzeit. Und seit der letzten Folge, wisst ihr, bei uns steht die Tür immer offen für Besucher aus anderen Universen. Tja, und heute krachen gleich zwei davon aufeinander. Die Masters, also das Masters-Universum, trifft auf das Red Universe. Und gemeinsam besprechen wir heute die Folge Herr der Wespen. Oder in diesem Fall eher sogar Herr der Redspen. Gar nicht so leicht auszusprechen.
Den Karl Lauer, zuerst, den hast du
zuerst,
dir überlegt,
zuerst,
oder?
Zuerst begrüße ich dich erstmal, mein lieber Freund. Mein ungezügelter lieber Freund. Ja. Also, ich begrüße dich, den Mann, der die Sounds besser nachmachen kann als Michael Winslow.
Ja.
Und das wissen wir auch seit der letzten Folge. Den wunderbaren Dieter!
Ja, freut mich, liebe Hörer, heute wieder hier zu sein, um eine Masters-Hörspielfolge zu besprechen, zu reviewen. Ja, Olli, ich habe mich schon ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, da jetzt immer nur die Gäste ankündigen und deinen kleinen Helfer, deinen Co. an deiner Seite, den musst du natürlich auch erwähnen. Ja, ich bin gut drauf heute, ich freue mich auf die Folge. Herr der Wespen ist auch eine besondere Folge, werden wir noch dazukommen. Und Olli, schau mal, du weißt ja, ich bin ein Orko-Fan und ich habe heute ein von meinen Kindern zum Vatertag gebasteltes Orko-Leibchen an.
Schaut echt super aus.
Das beste Vatertagsgeschenk, ja.
Ja, lieber Dieter, du weißt, wenn wir Gäste haben, dann frage ich dich ja mittlerweile fast traditionellerweise nach etwas Privatem. Und ja. Dein Papa war, ich meine, ist jetzt mittlerweile in Pension, war ja Biologielehrer.
Richtig.
Naturkundelehrer für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Ist das so, Naturkunde? Ich glaube schon. Wie gut kennst du dich eigentlich mit Wespen aus, Dieter?
Ja, Wespen sind Hautflügler. Das ist ein Satz, der hat sich in mein Hirn eingebrannt. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube nicht von meinem Vater, aber irgendwo in der Schule mal gehört. Ja, aber recht viel mehr weiß ich auch nicht. Außer, dass die Stiche nicht so wehtun wie die von Bienen. Also ich muss dich da leider enttäuschen, bin kein großer Wespenexperte, aber ich bin passionierter Campingurlauber und da sind Wespen natürlich dein ständiger Begleiter bei sämtlichen Mahlzeiten, wenn man vorm Zelt sitzt. Und ja, da fühle ich mich manchmal auch wie der Herr der Wespen, wenn die da in Massen rund um einen herumschwirren. Aber ich finde Wespen eigentlich ganz okay, also mich nerven sie jetzt nicht, ich bin auch nicht panisch oder so.
Naja, super, gut, dass du nicht mehr so viel weißt, weil zu viel wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht auf unsere Gäste warten lassen und auf die Folter spannen. Also los geht's, Dieter, verrate mal den Leuten, wer heute bei uns zu Gast ist.
Ja, wir begrüßen heute Dennis und Nico von Reds, von den Wrestling Diaries, www.reds.de. Ja, die sind heute zu Gast. Wie gesagt, wir vermischen heute das Moto und das Wrestling-Universum. Lieber Nico, lieber Dennis, vielleicht möchtet ihr ein paar Worte zu euch sagen.
Ja, moin. Dennis hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir hier gerade auch schon mal ein kühles Blondes aufgemacht. Das ist ja so mit auch unser Gimmick. Und wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen, der mir jetzt zugeschaltet ist oder uns allen hier zugeschaltet ist vom Wandsbeker Markt. Wir haben ja heute sicherlich auch viele Leute zu, die hier aus Österreich eben auch zuhören. Der Wandsbeker Markt. Wenn ihr von Salzburg aus in den Zug steigt, bis nach Hamburg Hauptbahnhof fahrt, dann noch eine kurze Strecke mit der S-Bahn, dann seid ihr am Wandsbeker Markt. Ich würde fast sagen, der schönste Markt. Nördlich von Bremen. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo herzallerliebstes Masters of the Universe Universum. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich stehe auf dem Wandsbeker Marktplatz, das ist der Mittelpunkt der Erde hier und bin ziemlich allein auf diesem großen Marktplatz. Habe nichtsdestotrotz ein Bier in der Hand. Bei mir gibt es heute ein eiskaltes Super Duper IPA von Überquell. Das schenke ich mir jetzt hier mal ein. Denn wenn ich draußen trinke, dann immer aus dem Glas, ne? Wie sie das gehört. Und jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen. Prösterchen.
Ich sag mal Prost in die Runde, denn ich habe ein wunderbares Salzburger Bier, hab mich hier natürlich heute unseren Gastgebern angepasst, ein Stiegel Hell. Habe ich gestern extra noch eine kleine Tour auf mich genommen zu einem selbsternannten besten Getränkemarkt der Welt, Getränke Greff im Hamburger Westen, wenn ihr in der Gegend seid, mal vorbeifahren. Und die haben das leckere Stiegel Hell. Also, lieber Olli, lieber Dieter, danke für die Einladung. Schon mal auf euch, schon mal Prost und dann bin ich mal gespannt, wie es heute wird.
Ja, ich sag, lieber Nico, lieber Dennis, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Es ist uns natürlich eine Ehre. Wir haben, genauso wie für den Shaggy, für euch natürlich den roten Teppich bis nach Hamburg ausgerollt und freuen uns jetzt mit euch gemeinsam.
Ja, aber Olli, jetzt müssen wir mal zuprosten zuerst.
Aufzunehmen, ja genau, Dieter, dankeschön. Das werden wir jetzt machen.
Du trinkst ja auch ein Bier, ich leider keins, ich trinke nur ein Heineken.
Ja, und ich habe ein Gösser. Unser Kollege, der Markus Holzer, würde jetzt wahrscheinlich 2 Meter in die Luft springen, denn das ist ja der neue Sponsor von Rapid Wien. Von daher, auf alle Rapidler, ich bin keiner davon. Prost! ja, Dieter, wir trinken ganz gerne ein Bierchen. Unsere Freunde aus Hamburg, der Nico und der Dennis, trinken ganz gerne ein Bierchen. Was würde wohl unser Skeletor für ein Bierchen trinken? Das frage ich jetzt auch mal so in die Runde rein. Vielleicht zuerst die Gäste natürlich. Dennis, was glaubst du, was würde sich der Skeletor reinpfeifen nach so einer harten Niederlage?
Du hattest mir die Frage schon mal vorab zugeschickt und ohne Spaß, das ist tatsächlich die Frage, über die ich mir am meisten Gedanken gemacht habe. Also wenn nachher die eine oder andere Lücke beim Hörspiel auftritt, aber da habe ich tatsächlich mir Gedanken drüber gemacht, denn wir haben letztens arbeitstechnisch haben wir auch so ein bisschen so mit Kategorien gearbeitet, unterschiedliche Bevölkerungsschichten und so weiter, habe ich mir auch überlegt, was ist der Skeletor für ein Typ? Was hat der auch, wie war der zum Beispiel in seinem sozialen Umfeld auch integriert? Was hat der für einen Schulabschluss? Ne? Den Skeletor, den sehe ich zum Beispiel da so im Bereich, der hat Fachhochschulreife, ne? Also hat es nicht ganz bis zum Abitur geschafft, war auch immer ein bisschen schwieriger Charakter natürlich in der Schule. Ne? Immer mal ein bisschen gerauft hat er auch, ne? Und mal den einen oder anderen Klassenbucheintrag gekriegt. Also Fachhochschulreife, dann eher im handwerklichen Bereich unterwegs gewesen. Denn wusste ja in seiner späteren Karriere, da muss er viel bauen, ne? Muss er auch handwerklich zugegen sein. Und dann habe ich erst gedacht, okay, er ist vielleicht biertechnisch irgendwo bei so einem Oettinger angesiedelt, also schon preisbewusst, aber die Vielfalt hat er immer schon geschätzt, ne? So wie er es dann ja auch später mit seinen ganzen Kollegen geschätzt hat. Dann habe ich gedacht, okay, er wird wahrscheinlich mit Oettinger angefangen haben, aber während seine Freunde alle das Ötti-Pilz getrunken haben, wird der Skeletor auch schon mal ein Ötti-Export, ein Ötti-Weizen und so weiter wird er getrunken haben. Und ich glaube, mittlerweile hat sich auch so ein kleines Imperium da aufgebaut. Ich glaube, mittlerweile könnte ich mir beim Skeletor vorstellen, er ist ja mit den Händen erst handwerklich begabt, dass er auch gerne handwerklich hergestellte Biere trinkt. Also auch zum Beispiel die Stiegelbrauerei aus Salzburg, die ja auch ein ganz, ganz tolles Repertoire hat. Von so einem relativ einfachen Einsteigerbier, wie ich es jetzt hier gerade, das Stiegel Hell, aber auch bis zu ganz tollen, dunklen, fassgelagerten Bieren und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, Nico, ich weiß nicht, wie du siehst, der Skeletor, den sehe ich schon bei so einer bodenständigen Craft-Brauerei, wie zum Beispiel der Stiegelbrauerei.
Absolut, Skeletor, wir wissen, er verliert sehr oft, ne, in seinem Kampf gegen He-Man, deswegen auch oftmals ein Sauerbier, welches er sich zu Gemüte führt.
Ist er, ne, ist vollkommen er, klar. Ist er des Universums zweitgrößter Sauerbier-Fan? Ja,
aber auch, das fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja eine Brauerei aus vom Timmendorfer Strand, Sudden Death Brewing heißen die, und die haben ein Bier gebraut, das heißt Once Upon a Time in Eternia. Mhm. Und auf dieser Dose ist Skeletor drauf. Ne? Es ist ein Skeletor drauf, der so halb eine Eishockeymaske aufhat und die andere Seite seines Skelettkopfes gleicht einer Hopfendolde. Also meiner Meinung nach ist genau das sein Bier, was er, glaube ich, nicht nach einer Niederlage, aber morgens früh zum Frühstück trinkt. Kennt ihr das Bier? Habt ihr schon mal von diesem Bier gehört? Wenn nicht, es ist leider ausverkauft, aber wir schicken euch mal ein Bild davon. Es sieht nämlich sehr, sehr sexy aus, muss man sagen.
Ja, ich kenne es leider nicht, aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, für Skeletor würde doch auch passen, diese Berliner Brauerei, die nach dem österreichischen Ort Fucking ein Bier Fucking Hell benannt hat, könnte ich mir auch vorstellen. Prostet er so seinen Schergen zu mit Fucking Hell.
Er ist auf jeden Fall ein Teufelskerl und kein Kostverächter, dieser Skeletor.
Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob er bei der Kasse immer zahlt. Ne? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon mal die ein andere Dose schon mal extra weite Tasche, ne? Schon mal auch da was drin landet. Aber Skeletor an sich, also ich glaube auch, wenn ihr könntet, den würdet ihr auch als Gast einladen, oder?
Sehr, sehr gerne. Also ja. Skeletor, wenn du das hörst, ich bin überzeugt davon, dass du unsere Podcasts hörst, komm bitte gern mal vorbei. Ich helfe jedes Mal zu dir. Und irgendwann wird's auch gelingen, denn He-Man, so schwer kann er das nicht sein. Ja, den alten Machtschädel, der wird sich irgendwann mal verzetteln und dann hast du ihn im Sack. Also dafür mal auf jeden Fall alles erdenklich Gute sogar.
Eine Frage habe ich noch. Du hast vorhin gesagt, der rote Teppich bis nach Hamburg ausgerollt. Hat das der Chris gemacht? Weil der hat es ja heute nicht mehr rechtzeitig zur Aufnahme geschafft. Ja. Ist der gerade auf dem Rückweg, oder?
Er hat tatsächlich kurz, glaube ich, den Kerkerschlüssel in die Hand gedrückt bekommen von unserem guten Freund Skeletor, um den Teppich für euch auszurollen. Also Beastman hatte keine Zeit, da ist er sonst so seine erste Adresse, wenn es wenn es um doofe Arbeiten geht. Aber jetzt hat er einen neuen Beastman quasi bei sich in seinen Reihen und den kann er dann verwenden für solche Arbeiten. Und ja, das ist tatsächlich der Grund, warum er nicht da ist.
Ah, okay, das stimmt. Okay. Ja, er rollt ihn ja jetzt gerade wieder zusammen. Jetzt haben wir ihn ja ausgerollt. Und
vielleicht kommt er am Ende Hamburg noch vorbei.
Bis hierher.
Naja, erzählt mal ein bisschen was, Jungs. Eure Liebe zum Bier. Dennis ist ja Bier-Sommelier, habe ich das richtig gehört, in Obertrum, ganz in der Nähe von dir und mir, Dieter, zum Experten geweiht worden. Und wie kam es dazu?
Genau, also alles hat ja angefangen quasi, also zum einen natürlich mit dem WrestleMania 9, das war so die erste, die ich gesehen habe, das heißt 93, genau. Da ging es in der Schule so los, dass man Tapes, damals gab es noch so Videokassetten getauscht hat, also quasi eigentlich hat alles angefangen mit Masters of the Universe, da komme ich nachher dazu. Das war so während der Kindergartenzeit, dann als ich in die Schule kam, da war schon He-Man dann so out, da waren dann eher Transformers und direkt nach den Transformers, da kam glaube ich dann noch nicht das Bier, sondern erstmal Wrestling. 2009, also vor 12 Jahren, nächsten Monat, am 4. April, sind es 12 Jahre, dass damals noch Nico und sein Freund Jörg die erste Folge von Rats, unserem Wrestling-Podcast, aufgenommen haben. Ich war dann in der, ich glaube, 6., 7. Folge ab dann dabei und seitdem machen Nico und ich das und dann haben wir eben 2012 mehr oder weniger durch Zufall angefangen, neben diesem Wrestling-Podcast eben auch einen Podcast zum Thema Bier zu machen. Das ist der Männerabend und das sollte eigentlich so ein einmaliges Special sein, einmal im Jahr. Jeder stellt sein vermeintliches Lieblingsbier vor, wir geben Wertungen ab und dann wartet man ein Jahr und guckt, ob sich irgendwie das Lieblingsbier geändert hat. Das war so ein Erfolg, das war die Nummer 1 auf iTunes für Wochen, dass wir gesagt haben, okay, das können wir nicht nur einmal im Jahr machen, das müssen wir häufiger machen. Und dadurch hat sich dann, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch gar kein Biertrinker und Nico kannte sich noch nicht so gut aus, wie er sich jetzt auskennt. Das heißt, 2012 den Podcast zum Thema Bier gestartet, daraufhin dann 2015 die Ausbildung zum Biersommelier gemacht und seit 2016 wohne ich dann jetzt auch hier in Hamburg, wo der Nico ja auch schon seit längerer Zeit wohnt und arbeite als leitender Biersommelier in der Elbphilharmonie. Also an alle Gäste da draußen, wenn ihr mal in Hamburg seid, wenn ihr mal dann natürlich auch in die Elbphilharmonie auf ein leckeres Bierchen kommen möchtet, dennis@rats.de, schreibt mir kurz eine E-Mail, sagt, ich bin dann und dann da und dann trifft man sich da auf ein leckeres Bierchen, oder Nico?
Ja, unbedingt. Falls ihr euch fragt, warum ich kein Biersommelier bin, das ist ganz einfach. Wenn ich im Beruf ja jetzt auch noch mit Bier zu tun hätte, das würde mich in den Ruin treiben, aber auch gesundheitlich würde ich dem nicht mehr standhalten, denn ich war immer schon sehr durstig und immer, ich weiß nicht, also bei mir zu Hause, da stand immer eine Kiste Krombacher damals bei meinem Vater, ne, die stand da immer so versteckt hinterm Vorhang, da bin ich dann immer dran, ne, hab die immer geklaut und den Deckel wieder drauf und wieder reingestellt, so fing das an damals und ich glaube, das würde ich am Arbeitsplatz genauso machen, also ich bin kein Biersommelier, das übernimmt Dennis, aber ich kenne mich auch ein bisschen aus mit diesen Getränken, mit diesen Hopfengetränken.
Nico, da bin ich aber ganz bei dir, weil wenn man ein schönes Hobby hat, dann muss man ja keine Arbeit draus machen, oder? Dann macht man sich sehr
kaputt. Das stimmt. Das stimmt.
Ja, aber cool, dass du da in der Trummerbrauerei, wenn ich das richtig verstanden habe, des Öfteren zu Gast bist. Das ist ja.
Diese Biersommelier-Ausbildung ist quasi 2 Wochen. Die erste Woche ist in München bei der Dürmens-Akademie und die 2. Woche ist dann in Obertrum im Bierkulturhaus, nennt sich das. Das ist direkt gegenüber von der Trummerbrauerei. Da haben wir also auch damals im Sommer 2015 eine schöne Woche verbracht, da am See. Das ließ sich ganz gut aushalten und das Trummerbier natürlich auch sehr lecker.
Ja, unbedingt. Also ist für mich jetzt als Salzburger, mag ich lieber als das Stiegl sogar. Ah, okay. Muss ich mich jetzt mal outen.
Ja, und schöne Woche, schönes Wetter, vor allem eine ganze Woche lang in Salzburg. Das ist sowieso Gold wert und gibt's relativ selten. Also da sind wohl Engelchen gereist von Hamburg nach Obertrum. Und apropos wunderschön, ja, ich wollte euch jetzt eigentlich die Möglichkeit geben, Reds zu placken, aber eigentlich machen wir nichts anderes die ganze Zeit.
Es ist der beste Wrestling-Podcast der Welt, muss man einmal sagen, seit 2009. Und wo ich also stolz drauf bin, was aber auch damals der eigentliche Grund war, warum wir angefangen haben zu podcasten, dass es eben ganz viele andere damals gab es noch einen anderen Wrestling-Podcast. Und der war sehr unzuverlässig. Der gab's mal, dann kam mal eine Folge und dann kam wieder 3-4 Wochen nichts. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn die es nicht machen, dann machen wir es halt selber. Und ich habe es vorhin mal durchgerechnet. Jetzt in den 12 Jahren minus einem Monat, das sind 624 Wochen. Und wir haben 622 Folgen. Also wir haben quasi jede Woche pünktlich wie das Uhrwerk eine Folge abgeliefert, egal ob krank oder Urlaub oder was auch immer. Also wir haben schon an ziemlich allen Stellen dieser Welt irgendwie eine Reds-Folge dann im Zweifelsfall über Skype gemacht. Und bei jedem Wetter.
Das ist irgendwie auch erschreckend, ne?
Ja. Egal, ob es schneit oder ob die Sonne scheint auf dem Wandsbecker Markt, der Nico ist immer mit dem Bierchen am Start.
Und das heißt natürlich auch, dass wir uns jede Woche immer Catchen angucken müssen. Ja, das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Ja, das ist natürlich auch, das ist Arbeit. Ne? Manchmal muss man sich da durchkämpfen.
Natürlich, ja.
Nein, aber das ist genau, Wahnsinn. Wenn ihr das in den 90er Jahren gemacht hättet, ja, im besten Wrestling-Jahr, 1993, 1994, das waren super Jahre.
Ja, und damals lief eine Stunde Wrestling die Woche. Also damals war es ein bisschen komfortabler als heute, wo 8 Stunden Wrestling die Woche laufen, ja.
Eine Stunde Wrestling die Woche und ein deutsches Wrestling-Magazin, recht viel mehr gab es da nicht, oder?
Ja. Naja, super. Werden natürlich jetzt die Möglichkeit auch mal wieder nutzen, falls auch einige von euren Leuten bei uns heute zuhören, bitte gerne rüberschalten auch mal zum super Podcast, mein Herzensprojekt, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Auch da gibt es Masters-Folgen, auch da gibt es Wrestling-Folgen. Wir haben einmal den Hogan aufgenommen und einmal den Undertaker. Sehr, sehr lustig, sogar ein Hörspiel über Paul Bearer selig gemacht. Also www.derpodcast.at ist die Adresse und die rechte und die linke Hand ist der Name, falls ihr es irgendwo auf einer Streaming-Plattform eingeben wollt. Da würde ich mich sehr freuen.
Auf jeden Fall einer meiner 2 liebsten Podcasts, die es in Österreich so gibt.
Ja, wirklich? Ja, das ist ja verständlich.
wenn der andere hier jetzt Machtschädel ist, macht dann bin ich auch.
Ja, selbstverständlich, cool. Natürlich, ja klar.
Ja, feine Sache. Infotainment gibt es bei uns, das ist unser Schlagwort. Helden werden besprochen und let's go, würde ich sagen. Beim Shaggy haben wir nach dem Housekeeping, wie es so schön heißt, eine Schnellfeuerrunde gemacht. Das machen wir gerne auch mit euch, wenn ihr wollt. Seid ihr bereit, Dennis, Nico?
Na klar doch.
Natürlich.
Alles klar, dann setze ich mein Getränk wieder ab und feuere los. Tila oder Evelyn, Dennis?
Oh, Evelyn.
Nico.
Ja, da schließe ich mich an.
Battlecat oder Pantor, Dennis?
Battlecat.
Auch da Battlecat. Normalerweise liebe ich die Heels, ne? Aber da muss ich Battlecat sagen.
Jitsu oder Fisto, Nico?
Fisto, der sah immer so aus wie mein Vater damals. Ne? Ich hatte ihn natürlich auch als Figur und habe ihn immer mit ihm so verglichen. Deswegen Fisto.
Ja, ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, mit Nikos Papa mal schön in einer schönen Kneipe in Ennepetal einen Krombacher zu zischen. Aber wenn er aussieht wie Fisto, dann bestehe ich schon fast drauf. Schließe ich mich an.
Ja, und was für ein Humpen muss in diese Faust passen?
Also ein großer, sag ich dir.
Okay, Mechaneck oder Triclops, Nico?
Lass mich kurz überlegen. Triclops, Mechaneck ist, glaube ich, ein bisschen lustiger, ne? Ich habe Mechaneck, ja.
Dennis, ja.
Ja, wir müssen ja aber was unterschiedlich haben, ne? Dann sage ich Tree Clops. Das ist, okay. Ich habe auch eine kleine Liste gemacht nachher, was ich so alles an Figuren hatte. Ich bin mir bei manchen Leuten nicht sicher, aber es könnte auch sein, dass ich auch einen Triklops hatte.
Auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall alle, bin ich mir sehr sicher.
Ja, irgendwo sind sie, in irgendeinem Dachboden-Eck sind sie immer alle noch. Ne? Dieter, übernimm mal.
Hordak oder King Hiss, Dennis?
Hordak natürlich.
Und Nico?
Ganz klar Hordak.
Hordak, ja, wunderbar. Und He-Man oder Skeletor?
Das ist immer die Königsfrage tatsächlich. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, nicht nur aufgrund des Bieres, wir haben euch zwischenzeitlich einmal das Logo von dem Sundance-Bier geschickt. Ich würde tatsächlich sagen Skeletor.
Ja, also He-Man ist natürlich ein reiner Guter, das wissen wir alle, ne? Besonders in seiner Adam-Form. Aber Skeletor ist unerreichbar. Ja, allein schon die wunderschöne Synchronstimme, die er in den Hörspielen hat. Ne? Es ist ein reiner Guter. Skeletor ist meine Nummer 1.
Dann Grayskull oder Frightzone, Nico?
Oh, Frightzone. Ja, Frightzone, da konnte man die Geräusche mitmachen in der Burg. Ne? Nee, das war Snake Mountain. Frightzone ist von Hordak, ne?
Genau. Frightzone ist die Burg von Hordak. Da, wo der Hordak sein Kronbacher zischt.
Komm, dann nehme ich mal Grayskull.
Ja, schließe ich mich an. Also Grayskull, das, ich glaube, wenn man irgendwie mit jemandem über Masters of the Universe spricht, dann He-Man, Skeletor und Grayskull, das kennen die meisten, haben wir auch schon mal gehört.
Ja. Die Frightzone war auch irgendwie als Burg ein bisschen langweilig, habe ich so das Gefühl gehabt. Gut, und dann noch die Motu-Fahrzeuge. Windrider oder Battlebones? Dennis.
Also der Windrider, wie wir heute vielleicht noch hören, der hat natürlich den großen Vorteil, der hat ein geschlossenes Cockpit und wird man dann zum Beispiel von Wespen oder ähnlichen Sachen vorhin noch aufgenommen. 61 Wespenarten gibt es übrigens, habe ich mich natürlich auch vorab ein bisschen eingelesen.
Oh. Und vorbereitet, gut, ja.
Also ich bin bei dem Windrider.
Das müsste. Ja,
ich hatte keines der beiden Fahrzeuge, leider. Habt ihr die gehabt?
Sorry, Dennis, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, bei dir?
Ich hatte den Windrider genommen.
Du hast die Gäste verwechselt.
Ah, wieder. Sorry.
Nico ist dran.
Genau.
Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Das
kommt vom Reinplappern.
Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Ich nehme mal, ich schließe mich mal an, denn ich hatte leider keines der beiden. Das heißt, ich habe sie noch nie selbst in den Händen gehalten als Spielzeug. Mhm. Und ja, ich schließe mich Dennis an.
Ja, der Dennis ist super vorbereitet, bin sehr gespannt auf deine Liste, aber der Windrider, da muss ich dich trotz toller Vorbereitung korrigieren, hat keine geschlossene Kabine, sondern das ist der Terran-Fighter, der heute in dieser Folge vorkommt, ganz genau.
Siehst du,
Roton wird seine Premiere feiern.
Das stimmt. Ich hatte auch tatsächlich nur ein Fahrzeug, an das ich mich erinnere.
Ja. Genau, ich hatte einen Freund, der hatte wirklich den Battlebones. Es war ganz lustig, da konnte man ja alle seine Figuren reinstecken, ich glaube so ungefähr 8 auf jeder Seite und die dann auch so herumtragen von einem Zimmer ins andere. Genau, das war das Feature. Okay, ja, was ist denn euer Bezug zu den Masters of the Universe Hörspielen, Dennis, Nico? Wie hat das bei euch angefangen?
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber ich weiß dann, dass es noch zu Kindergartenzeiten sind und so auch einige meiner ersten Erinnerungen, die ich überhaupt noch an mein mittlerweile fortgeschrittenes Alter habe, haben tatsächlich dann auch mit He-Man zu tun. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass wir im Urlaub waren und ich mit meinem Papa da eine Runde Tennis gespielt habe. Und dann hat mein Papa am Ende gesagt, weil mir hat es so viel Spaß gemacht, dann hat mein Papa gesagt, pass auf, du hast jetzt eine Möglichkeit, entweder wir spielen morgen nochmal eine Runde, ich miete den Tennisplatz nochmal, oder du kriegst diese Skeletor-Figur, die du haben wolltest. Dann habe ich kurz überlegt, wie alt wäre ich da gewesen, 5 oder was, kurz überlegt, denkst du, du könntest jetzt nochmal eine Stunde mit Papa Tennis spielen oder du könntest diese Skeletor-Figur haben. Die Skeletor-Figur, die hast du ja für immer quasi. Habe mich damals für die Skeletor-Figur entschieden. Und im Kindergarten, ich hatte dieses He-Man oder Masters of the Universe Magazin. Das hatte ich im Kindergarten mit und das ist mir geklaut worden. Hinten drauf, ich weiß mal, auf der letzten oder auf der vorletzten Seite waren nämlich alle Figuren und alle Autos drauf und sowas. Und das fand ich immer so cool. Da konnte man mal gucken, so, was hat man schon, was hat man nicht. Es wurde mir geklaut. Da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal anprangern, wenn der oder diejenige hier zuhört. Das war die Elefantengruppe im Kindergarten in Kürten-Biesfeld. Das kann immer noch zurückgegeben werden. Ne? Dennis@reds.de oder auf reds.de im Impressum einfach mal gerne wieder zurückschicken. Und ja, so ging das bei mir los, Nico. Was sind so deine frühesten Erinnerungen?
Sonst schickst du Snoutsbaut demjenigen, der irgendwie auf dem
Ja.
Meine Erinnerung, ja, also He-Man und die Masters of the Universe, das ist für mich Kindheit, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erinnere mich ganz vage daran, dass ich weiß nicht, ob es meine Eltern oder meine Großeltern waren, die schenken mir zu Weihnachten, ich glaube, es war He-Man inklusive dieser Kassette, die man dazu bekommen hat damals. Ne? Oh, und da war die Sucht war geweckt, und ich habe wirklich nahezu alle Figuren der ersten Generation besessen. Und auch die Hörspielkassetten haben mich in den Bann gezogen. Ne? Also das war wirklich, wie oft hat man die gehört? Ne? Man hat die manchmal 4-5 Mal hintereinander gehört, ja, an einem Tag. Ne? Und ja, toll. Wirklich toll an Burgen. Ich hatte hier Castle Grayskull, Snake Mountain, das volle Programm. Und auch meine Freunde aus der Nachbarschaft waren im He-Man-Fieber. Das war alles in der Zeit des Kindergartens, glaube ich. Ne? Ging vielleicht in die erste Klasse noch rein, aber dann hörte das auch auf. Dann kamen Transformers und dann kamen auch die Videospiele. Aber ich habe noch eine Figur tatsächlich hier stehen, das ist Orko, auch einer meiner Lieblinge. Alle anderen Figuren, das haltet euch fest, ne? Das fällt mir immer sehr schwer, darüber zu reden. Die habe ich damals mal in eine riesengroße Kiste gepackt und die auf dem Dachboden meiner Großeltern verstaut, weil ich Platz brauchte. Vielleicht war es mir auch ein bisschen peinlich, dass die noch bei mir im Kinderzimmer rumstanden. Auf jeden Fall habe ich sie da verstaut und sie waren nicht mehr aufzufinden, Jahre später, denn mein Onkel. Ich weiß, du wirst jetzt zuhören, lieber Onkel Matthias, ist dem ich dir echt übel. Der hat sie verschenkt. Ja, der hat die verschenkt. Oh Mann, bis auf Orko. Den habe ich irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich Orko noch stehen habe, aber der ist bei mir. Ich habe ihn heute noch entstaubt und dem geht's gut.
Ja, Orko, den hatte ich auch. Der hatte auch keine Beine. Den konnte man besser irgendwo ins Regal stellen. Der ist nicht ständig umgefallen. Ja. Das war wahrscheinlich der Grund.
Ja, oder einen von den Steinen. Ja. Die wurden einem auch nicht geklaut, weil das hat keiner erkannt. Die sind gut getarnt gewesen. Genau. Ja, Nico, es war wirklich eine sehr rührende Geschichte. Also gut, dass der Dieter da jetzt weitergemacht hat, weil ich musste mir auch noch meine Tränen tatsächlich.
Ich habe auch noch eine traurige Geschichte gleich.
Ja? Ja? Ja, das wird ja.
Und dann erzähle ich die traurigste.
Oh Gott.
Also, ich wollte mal kurz die Liste, dann kann ich das hier abhaken, die Liste aufziehen, was ich alles an Sachen hatte. Das war ja nicht so viel wie Nico, reiche Eltern und sowas. Meine Mutter ist ja nachts mit dem Bollerwagen los und hat dann hier die Sachen für mich gekauft. Also, ich hatte He-Man und Skeletor, das Set, wo diese Kassette bei war. Dann hatte ich den Battle Armor He-Man. Das war der vorne so seinen Panzer, den konnte man so drehen und dann war der Panzer mal unbeschädigt und mal war er beschädigt. Dann hatte ich natürlich Orko. Ich hatte Snake Mountain, die Burg von Skeletor mit so einem Lautsprecher und allem drum und dran, habe ich später an meinen guten Freund David, falls der hier zuhört, meinen guten Schulfreund David, für 50 Mark verkauft. Hab vorhin gesehen, auf eBay steht jetzt eine drin für 170 Euro. Also, lieber David, wenn du sie noch hast. Dann habe ich ein Fahrzeug gehabt, habe ich auch eine schöne Geschichte zu, den Baschasaurus. Ist es richtig ausgesprochen? Ich hatte keine Ahnung mehr. Ich musste nur googeln und nach dem Bild gucken. Man setzt He-Man rein und das, wenn man dann auf den Knopf drückt, dann geht so ein Steinhammer, geht nach vorne. Und damals, weiß ich auch noch, auch eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, hat immer mein Cousin Thorsten. Thorsten ist, weiß ich gar nicht, 4-5 Jahre älter als ich, der hat immer auf mich aufgepasst und ich habe mit He-Man gespielt. Und dann weiß ich es wie jetzt noch, das hat Thorsten zu mir gesagt, findest du das wirklich cool hier, dieses He-Man-Ding? Ich sage, Thorsten, das ist das Beste, was es gibt. Und dann hat der Thorsten gesagt, naja, warten wir mal ab, ob du das in 10 Jahren auch noch cool findest. Und ich kann sagen, lieber Thorsten, 30 Jahre später würde ich mich freuen, wenn ich noch den Baschasaurus hätte und könnte jetzt hier noch bei mir durch die Wohnung flitzen. Außerdem hatte ich He-Man-Schuhe, da habe ich leider kein Bild von gefunden. Ich habe nur ein Forum gefunden, wo jemand
mit schrieb. Mit Klettverschluss, ne?
Ich glaube, ja, die war mit Klettverschluss. Ich habe nur ein Forum gefunden, wo jemand schrieb, ich habe noch ein Stück von dem Deichmann-Schuhkarton, aber ich habe kein Foto von den Schuhen mehr. Also es gibt im Internet kein Foto von den He-Man-Schuhen. Wenn ihr es findet, ich weiß noch, die waren so weiß mit Klettverschluss und ich glaube, hinten an der Ferse stand He-Man und an der Seite irgendwie auch Master und Junior. Das hatte ich. Meine Mama hat einen He-Man-Pullover für mich selbst gestrickt. Den habe ich aber natürlich im Kindergarten nie angezogen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich verprügelt worden. Den habe ich aber zu Hause zum Spielen angezogen. Jetzt kommt die traurige Geschichte. Es war Weihnachten Und ich hatte mir eine Burg von He-Man gewünscht, irgendwas anderes außer Snake Mountain. Und dann war der heilige Abend und das Glöckchen klingelte, es war Bescherung, ich gehe rein und was stand unter dem Weihnachtsbaum? Es stand da nämlich keine Burg von He-Man, sondern es stand da ein Playmobil-Piratenschiff und dann hat meine Mutter oder mein Papa war es, hat einen Zettel vorgelesen vom Christkind, der dabei war und da hat das Christkind auch noch frecherweise, hat es mich verhöhnt und hat dazu geschrieben, das ist besser als eine Burg von He-Man. Seitdem sind das Christkind und ich getrennte Leute. Ja. Getrennte Leute.
Das tut weh.
Echt. Ich habe bis Silvester habe ich geheult und aber ich war damals auch großer Jim Knopf Fan. Also meine Eltern hatten auf dieses Piratenschiff dann so eine 13 auf das Segel gemalt und so weiter. Also fand ich dann auch cool. Aber das werde ich nie vergessen. Den Zettel vom Christkind. Das ist besser als eine Burg von He-Man.
Und dann auch hast du nur mit dem Weihnachtsmann vertraut, oder? Christkind
war ganz genau. Das hat mich auch so ein bisschen in den Alkohol getrieben, die frühen Kindheitserlebnisse. Oh Mann.
Du, aber Dennis, den Bachesaurus, also ich könnte jetzt eine Freude machen, weil der ist nebenan bei mir im Zimmer meines Sohnes. Den hatte ich nämlich auch gehabt. Und jetzt kommt meine traurige Geschichte, weil ich habe Nico, so wie du, auch...
Ich könnte dir eine Freude machen, aber dann nichts mehr.
Ja, das war sie schon. Also nein, das Fahrzeug war cool, habe ich auch ganz cool gefunden. Nico, ich habe auch alle meine Masters in eine Kiste gepackt, bei meinen Eltern am Dachboden verstaut und ja, 30 Jahre später, nachdem ich jetzt selber auch einen Sohn habe, Gott sei Dank wieder gefunden. Es waren alle noch da, ja, ein paar Kleinteile verloren, aber alle waren sie da.
Plus meine.
Was, deine sind auch da, die sind auch irgendwo in der Kiste. Suchen wir mal gemeinsam, Olli. Jedenfalls habe ich die rausgenommen, habe sie meinem Sohn gegeben und leider nach diesen 30 Jahren sind von fast allen Figuren die Beine abgefallen. Die sind ja verbunden mit so einem Gummi, mit so einem Gummi innen drin, dass man die auch ein bisschen drehen kann und auch ein bisschen dran ziehen, aber der ist wirklich auch, ich nehme mal an, durch den Wechsel heiß-kalt und so weiter am Dachboden, also der war dermaßen spröde und ja, also leider halt auch nicht mehr wirklich zu gebrauchen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die da oben einfach herumgelaufen sind, während sie 30 Jahre lang unbeobachtet waren.
Gegeneinander gekämpft.
Haben die da unglaubliche, ja eben, das geht ja in die Beine und überhaupt auf den Körper, was glaubst du? Ja. Nach 30 Jahren Kämpfen, da muss da irgendwann mal der Gummi.
Dass sich dafür Szenen abgespielt haben am Dachboden, ja. Natürlich.
Tja. Ja, heftig.
Aber heute, liebe Leute, in der Folge geht es ja auch um Bassoff, oder? Bassoff ist hier der Protagonist. Den hatte ich auch. Das war auch eine Figur, die ich hatte. Wie war das bei euch? Habt ihr den Bassoff auch gehabt in der Sammlung?
Ja, den habe ich gehabt.
Ich glaube ich nicht, nee.
Ich auch nicht.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube auch Merman zum Beispiel. Kann gut sein, dass ich den gehabt habe, aber... Ich bin tatsächlich da nicht mehr so hundertprozentig sicher. Die sind wahrscheinlich mal alle auf dem Flohmarkt gelandet, ja.
Ja, ich weiß noch, ich habe den Bassoff geschenkt bekommen. Der war jetzt nicht mein Lieblingsmaster oder so, den ich mir im Regal ausgesucht hätte. Das war auch wohl so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, also ich sage mal, er ist doch ein bisschen untypisch für die Masters und jetzt nicht ganz so cool wie andere Monster. Aber die Flügel, die waren schon ganz cool. Und die türkisen Augen. Insofern hat es schon gepasst.
Ja, ich hatte Snake Mountain und habe es zu Weihnachten bekommen. Und da ist ein Zettel dabei gewesen. Und da ist drauf gestanden, hätte eigentlich Dennis bekommen sollen. Aber du
warst lieber.
Du hast es dir mehr verdient.
Ja. Jetzt weiß ich, die Swiss in guten Händen gelandet. Ja.
Nico hatte sowieso alle, da erübrigt sich die Frage nach der Lieblingsfigur. Dieter, haben wir das eigentlich schon mal geklärt, welche unsere Lieblingsfigur war? Oder hast du das jetzt gefragt? Du hast jetzt nur gefragt, ob die Burschen den Bassoff gehabt haben, gell? Was war eure Lieblingsfigur? Dieter, mein lieber Co., sag mal, was ist deine Lieblingsfigur gewesen? Oh,
das ist nicht so leicht. Also ich hatte den Skeletor mit dem Drachen am Rücken. Der war schon mein Favorite. Also den hat man auch mit Wasser befüllen können und dann hat der Drache Wasser gespien, so wie auch heute in der Folge, werden wir auch noch feststellen, dass Drachen auch Wasser speien können. Ja, also der Skeletor war ziemlich cool. Und das war wohl meine Lieblingsfigur.
Dennis.
Ja.
Hast du schon gesagt, welche deine Lieblingsfigur war?
Ich weiß, dass ich mit Snake Mountain generell viel gespielt habe. Und aber Lieblingsfigur, also ich weiß nur, dieser He-Man, wovon, das war ja auch, ich habe mich ein bisschen die letzten Tage ein bisschen eingelesen, wo du es ansprachst mit dem Gummi und so weiter. Also die Figuren waren ja, also Mattel war ja damals in einer ganz, ganz schlechten Situation, als sie diese Masters of the Universe Sachen rausgebracht haben. Das heißt, es musste ja mit minimalstem Geldeinsatz, musste irgendwie ein Erfolg her. Und dementsprechend waren die Dinger natürlich auch mega low budget, teilweise einfach aus anderen Serien, was man noch so auf Lager hatte, einfach dann anders angemalt. Also den Skeletor mochte ich gerne. Der Orko. Der Orko war mit Abstand mein Favorit. Den konnte man, glaube ich, auch so aufziehen, ne? Den konnte man so aufziehen, genau. Dann ist er so über den Tisch gelaufen und sowas. Mhm. Also Orko war mein Favorit. Ist auch eine meiner generell in den Hörspielen dann auftretenden Folgen. Auch da ist er einer meiner Favoriten.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Er wird ja eher belächelt und oft auch, ja.
Zu Unrecht.
Zu Unrecht, ja, genau, zu Unrecht. Aber wir beide sind große Orko-Fans. Dieter setzt sich seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, für Orko ein und hat da auch wirklich viel auf sich genommen.
Ja, aber wer Orko belächelt, der soll es erstmal selber besser machen, ne? Genau. Muss man ja auch mal sagen. Genau. Ne?
Und jetzt, wo wir wieder alle Folgen hören, merken wir erst, was das für ein, das ist der wahre
Teufelskerl. Held. Ja, ist ein Teufelskerl.
Nico, was war deine Lieblingsfigur?
Also insgesamt auf jeden Fall die Bösen. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich fand, die sahen immer cooler aus. Ne? Das hatte man aber bei allen Geschichten, ne? Auch bei Transformers und so. Ne? Die Bösen, Skeletor an erster Stelle und den vorhin angesprochenen Orko. Meiner Meinung nach auch ein fantastischer Charakter, super trottelig. Aber einfach aber
herzensgut.
Auch herzensgut. Ja. Und ich fand die Frauen auch immer ganz schön, so als kleiner Junge. Tila, Evelyn und sowas. Und ich kann mich erinnern, mein Nachbar, der hatte immer versucht bei Tila,
muss das jetzt hier ein FSK 18-Podcast halt werden? Nein, halt ich fest.
Er hat versucht, das Kostüm so abzukratzen an den Brüsten. Da habe ich mich schon gefragt, warum machst du das? Er vermutete darunter Brustwarzen. Es waren natürlich keine da, ne? Die sahen so geschlechtslos aus wie Barbies.
Wann war das? Letztes Weihnachten oder wann war das?
Nee, vor zwei Jahren.
Ach, vor das. Zwei das Jahren.
So lange. Nee, die beiden fand ich natürlich auch sehr, sehr, sehr schön. Aber auch Cobra Khan fand ich irgendwie auch, irgendwie fand ich den cool. Der konnte auch so mit Wasser sprühen, glaube ich, ne?
Genau. Kommt ja auch heute vor. Kommt heute vor in der wunderbaren Folge Herr der Wespen. Wir werden jetzt gleich starten, liebe Leute. Eine letzte Frage möchte ich noch stellen.
Ich drücke jetzt mal auf den Knopf.
Der erste Teil der Folge ist beendet. Nein, was war eure Lieblingsfolge? Das würde mich schon noch wirklich sehr interessieren. Ich liege seit Tagen wirklich schlaflos im Bett, überlege mir, was könnte die Lieblingsfolge von den Jungs von Reds gewesen sein, und ich komme auf keinen grünen Zweig. Bitte erlöst mich, dass ich heute möglichst nach dem Podcast gut schlafen kann wieder. Nico, was war deine Lieblingsfolge?
Also einerseits Sternstaub, weil man sie natürlich so unglaublich oft gehört hat, ne? Die lasse ich aber mal außen vor. Meine Lieblingsfolge ist immer noch Anti-Eternia. Anti-Eternia, weil es so ein bisschen düsterer ist, ne? Und ich auch großer John Sinclair-Fan und sowas, ne? Das passte sich irgendwie, auch das Cover, ne? Das passte sich so ein. Es war so ein bisschen unheimlich. Und ich meine, ich hätte das auch irgendwie ungern alleine gehört, so als ganz kleiner Bub. Aber sehr geile Folge. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt nicht alle 36, 37 Folgen nochmal angehört. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, durch euch übrigens, ne? Durch euren Podcast tatsächlich. Also das wurde mir wieder bewusst, wie geil doch die alten He-Man-Folgen sind. Und ich habe jetzt so ungefähr 10, habe ich jetzt gehört, und werde das jetzt nochmal durchziehen und habe viel Spaß dabei. Anti-Eternia bleibt nichtsdestotrotz meine Platz 1.
Ja, da haben wir, das war ja die letzte Folge. Da ist ja auch ein kleiner Schnitt drin, dann kommen wir mal dann dazu, zwischen der letzten Folge Anti-Eternia, wo es, wie du richtig gesagt hast, ziemlich düster hergeht, und dieser Folge, die wesentlich lockerer dann vonstatten abgeht. Und ja, letzte Folge hatten wir den Shaggy dabei, auch einen Gast. Und der hat ja wiederum bei den Giganten, seinem Geek-Podcast, auch über John Sinclair geredet. Da schließt sich der Kreis. Aber Dennis, was war deine Lieblingsfolge?
Ja, ich würde auch mal die Folge 1 und 2 ausnehmen, Sternstaub und das Todestor. Übrigens beide ja auch unter anderem mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Also die Folgen hat man ja eine Million Mal gehört. Ansonsten bin ich einfach mal, weil ich habe es auch noch nicht gehört, ich würde jetzt auch tatsächlich noch mal alle Folgen praktisch mehr oder weniger parallel hier zu eurem Podcast-Projekt, weil ihr reviewt ja natürlich jetzt nicht nur diese Woche die Folge 12, sondern ihr reviewt ja mehr oder weniger jede Woche. Dann auch ne, die restlichen Folgen noch. Und ich habe mir einfach mal die Cover durchgeguckt und habe dann mal geschaut, an was erinnere ich mich denn noch. Also Anti-Eternia, wie Nico schon sagte, dann habe ich hier 14, der feurige Eisvogel. Da habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Dann 15, die lachende Brücke. Da habe ich sogar, glaube ich, noch die meisten Erinnerungen dran. Dann habe ich hier 21, Dämon Modoluk. Auch da, da weiß ich noch einiges. Orkos schwerste Stunde, Folge 26, Skeletors Roulette 28 und wo He-Man und seine Kollegen, glaube ich, im Hyperraum sind, Folge 34, He-Man und das Reich der Schrecklichen. Also das waren die, wo ich schon allein vom Cover her wusste, die liefen bestimmt 100, 200 Mal durch meinen Kassettenrekorder damals. Also ich werde sie mir aber auch alle noch mal anhören, weil man, das muss man tatsächlich sagen, das ist vielleicht schon so ein bisschen das Fazit vorweggenommen, die Dinger sind gut gealtert, ne? Also da kann ich den Dieter verstehen, dass auch seine Kinder jetzt damit spielen, weil wenn man die Folgen hört, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen brutal. Also ich glaube, in den heutigen, heute in der Spielzeit würde man nicht so oft sagen, oh, den töten wir jetzt und so weiter. Das würde man heute vielleicht ein bisschen anders formulieren. Aber die sind gut gealtert. Also und kommen wir nachher noch drauf. Die Sprecher, also du hast ja das Who is Who generell immer dabei. Also das Ding ist so hochqualitativ produziert, dass es auch fast 40 Jahre später immer noch gut anzuhören ist.
Auf jeden Fall. Also und gerade das macht's auch irgendwie aus. Man kann sich's als Erwachsener anhören. Wie du sagst, die Sprecher, die machen das wirklich großartig. Die Storys sind gut gut gemacht. Also wie Olli mir das Projekt vorgeschlagen hat, war ich ja auch ein bisschen skeptisch, ob wir das wirklich durchboxen können, die 47 Folgen. Aber es macht richtig Spaß.
37!
Was?
37, mein lieber Freund.
37,
aber sorry. Das macht nichts.
Ja, genau.
10 Folgen weniger zum Reviewen, das passt gut. Die Zeit.
Und jede Woche
mit, du dir zwei mit zwei Podcasts ist sowieso recht knapp. Also von daher, 37 ist absolut
ausreichend.
Eine gute Zahl. Ja, Burschen. Interviewteil und Geplänkelteil. Natürlich, wie immer zu erwarten bei einem Vierer-Podcast, etwas länger verlaufen, aber sehr, sehr nett und interessant und auch lustig. Und jetzt gehen wir in Medias Res, würde ich sagen. Und wir starten mit dem Cover, dass wir uns wie immer etwas genauer anschauen. Wir haben beim Shaggy in der letzten Folge gesagt, bitte einfach reingrätschen. Bei uns ist das wirklich nicht so genau. Wenn ihr etwas sagen wollt oder wenn euch etwas einfällt, einfach reinschreien und dann passt das schon. Das Cover zeigt den recht abenteuerlich anzusehenden Titelhelden Buzzoff, wie er die verletzte Teela aus einer Falle emporfliegt. Und Dieter, du hast, die meisten Covers sind aus Vengeance of Skeletor heraus.
Dieses nicht,
geklaut. Oder? Dieses Mal nicht. Ich habe im Podcast von unseren lieben Freunden Himanches Quartett gehört, dass es von einer Verpackung, die sind ja im Gegensatz zu uns, sind die ja wahre Masters-Experten. Wir sind ja eher Hörspielfreunde, sage ich jetzt mal. Aber die sind ja wahre Masters-Experten. Und dort wurde gesagt, dass es von der Verpackung vom Buzzoff entnommen wurde. Und Dieter ist da ein bisschen reinretuschiert worden.
Genau. Ja, das macht es auch ein bisschen komisch. Also wie gesagt, das Cover zeigt Buzzoff, wie er, so wie er halt auch als Actionfigur ist, mit einem leicht dümmlich anmutenden Grinsen, da aus einer Schlucht heraussteigt, Teela im Arm. Und Teela ist aber vergiftet und schaut ganz schrecklich drein. Also die sieht ja da aus wie ein Marienbildnis, oder? Wie die leidende Madonna von Eternis. und irgendwie ein bisschen steif auch und Bassoff hält sich so im Arm und grinst. Also das Cover ist ganz lustig anzusehen. Ja, und trifft ja auch die Folge ganz gut, erzählt was über die Folge. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das gelungenste Cover von der Hörspielserie.
Zumindest sind die Protagonisten der Folge drauf. Das hatten wir auch schon teilweise ein bisschen anders.
Wir haben ja das große Glück heute, dass wir jemanden haben, der Content Artist, Art Director ist. Nico, wie gefällt dir das denn? Wie ist die farbliche Abstimmung? Ist es auch hier der Herr der Wespen? Ist es vielleicht auch schon eine Anspielung an den gelben Weihnachtsmann, der viele, viele Jahre später dann kommen sollte? Wie gefällt dir das?
Ja, Gänsehaut, würde ich sagen. Gänsehaut im negativen Sinne. Da gibt es bessere Cover, muss ich sagen. Und ich finde auch, der König der Wespen, der ist nicht gut getroffen. Auch Thieler, ja, das Leiden Christi.
Ja. Ja. Ich glaube, ich hatte heute Morgen einen Toast. Der sah getoastet auch so ähnlich aus wie den Gesichtsausdruck, den sie da macht. Vielleicht hätte ich den nicht essen, vielleicht hätte ich den der Wissenschaft stiften sollen.
Ja, ich werde das nochmal in Photoshop ziehen und da auch irgendwie so ein bisschen die, ja, mal gucken, ob das irgendwie auf dem goldenen Schnitt liegt und sowas. Ne? Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das ja. werde ich nachträglich nochmal überprüfen.
Aber was ich gut fand, Political Correctness, wenn man mal auf die Hände guckt, also er hat die eine Hand an der Hüfte, die andere Hand so am unteren Oberschenkel. Mhm. Also auch da wird drauf geachtet, da wird nicht an die Boobs oder an den Arsch gegrabbelt. Das muss man schon sagen, der Herr der Wespen ist ein echter Gentleman.
100 pro. Also das muss man ihm lassen. Ich weiß auch nicht genau, ob er da einfach auch, was seine eigene Königin betrifft, ja, gewisse Vorschriften hat vielleicht, die ihm da vielleicht auch nicht mal das in Wirklichkeit, also die sollte das vielleicht gar nicht sehen, ne? Dass er da mit der Thieler im Arm herumfliegt. Könnte sie ihm doch
vielleicht auch hier die Hölle heiß machen. Vielleicht auch hier mal unter das Cover einfach mal die Titanic-Musik legen, wenn sie da vorne am Bug stehen. ja. Auch das könnte hier, glaube ich, gut funktionieren.
Richtig, ja.
Ja, absolut. Und die Schlange, die gleiche Pose wie Thieler, oder?
Ja.
Aber gut, vielleicht sehen nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer gerade das Cover vor sich. Von daher würde ich sagen, Dieter, dein Highlight, dein Höhepunkt vom Podcast jedes Mal, bitte performe das Inlay.
Der Klappentext, ja, natürlich. Skeletor greift den königlichen Palast an. Mit Millionen von Wespen. Gegen diesen Überfall kann auch das Zauberschwert Hiemens nichts ausrichten. Nur einer könnte noch helfen. Bassoff, der Herr der Wespen. Doch der ist verschwunden. Skeletor hat ihn entführt. Und so zeichnet sich ein Sieg für den Herrn des Bösen ab. Das ist mal spannend. Vielversprechend, oder?
Ja. Absolut spannend. Ja, ich muss tatsächlich durch den Konsum der Getränke, die ich auch schon jetzt intus habe, bald aufs Klo. Und dieses Inlay, diese Spannung, das macht es nicht
gleich. Das macht es nicht gleich. Oh Mann. Naja.
Ich glaube, wir müssen vor dem Plot mal kurze Pause einlegen.
Du hältst jetzt mal durch da.
Ja, wenn man einmal muss, muss man oft. Genau. Also das ist... Warum ist das so? Dennis, warum ist das so? Wenn man einmal muss, muss man oft. Du als Biersommelier weißt das vielleicht.
Als Biersommelier geht man ja gar nicht mehr auf Toilette.
Oh, und da schwitzt man das aus sofort. Okay.
Das gehört auch mit zum Training.
Das gehört auch zur Prüfung.
Gehört auch zur Prüfung.
Da muss man mal sechs Flaschen trinken und kann, ohne aufs Klo zu gehen.
Ja.
Na boom.
Ja gut,
die Rollenbesetzung, liebe Leute.
Genau, jetzt waren wir mit dem Inlay schon so voll drin in der Spannung. Jetzt lenkst du wieder ab mit deinem Pipi-Drang. Naja, aber Olli, jetzt red mal, sag mal was zu den Sprechern. Sag mal was zu Battlecat.
Ja, weißt du was, Dieter? Ich würde vorschlagen, Battlecat, mach mal ein anderes Mal, weil die Konzentration sollte doch heute auf Bassoff und auf Whiplash, oder heißt es Whiplash, das werden wir noch herausfinden oder auch nicht. Ja, deswegen Battlecat verschieben wir, wenn es dir recht ist, auf ein anderes Mal. Und Bassoff, liebe Leute, haltet euch an der Tischkante fest, ja? Bassoff ist Lutz McKenzie. Lutz McKenzie, ein sehr, sehr, sehr bekannter Synchronsprecher, ist geboren am 11. März 1944 in Niedersachsen. Und ich habe mir dieses Mal extra als Mehrwert auch noch für euch Hörer da draußen, Hörerinnen auch, noch aufgeschrieben. Er ist in 398 Hörspielen vorgekommen und in 64 Serien und hatte insgesamt 105 Rollen inne. Und er ist die Synchronstimme von, natürlich, von Christopher Lloyd, meinem hochgeschätzten Doc Brown, ja, wo ich persönlich immer jeden Tag Angst habe, dass er von uns geht. Ja. Das ist irgendwie die große Angst, die mich begleitet. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Al Pacino in Der Pate, Rowan Atkinson, Philip Michael Thomas in Miami Vice, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, habe ich aber auch nicht so viel gesehen. Und in der neueren Zeit David Caruso, zum Beispiel in CSI Miami. Aber natürlich ist er auch in der Hörspielwelt immer wieder als Gast dabei, in die drei Fragezeichen TKKG, sowie alle anderen Masters-Hörspielsprecher auch. In Fünf Freunde war er der Erzähler und auch in Honey und Nanny war er der Erzähler. Und sogar in She-Ra hatte er eine Rolle, da war er der Loki. Und mir persönlich, Dieter, hast du die Kassette auch gehört mit mir zusammen als Kind damals, ist er eigentlich zusammen mit dem Doc Brown am meisten im Ohr als Zauberer bei Die Hexe und der Zauberer, also als Merlin. Eine sehr, sehr nette Hörspielgeschichte, wo es eben um dieses Märchen geht.
Ja, die sagt mir jetzt nichts, die Hörspielkassette. Aber ich sage mal, was ganz interessant ist, dass Lutz McKenzie, der kann irgendwie beides, oder? Der kann gute Charaktere wie auch die Bösewichte super sprechen. Ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass er auch der Bösewicht von Stirb langsam war, der Alan Rickman. Mhm. Wenn du den dir noch vorstellen kannst, der Gegenspieler von John McClane.
Also Jungs in Hamburg, was habt ihr für Erinnerungen oder für Gedanken, wenn ihr an diese Stimme denkt?
Doc Brown, Zurück in die Zukunft natürlich. Ich habe aber auch vorgestern beim Durchseppen lief Johnny English. Also auch da hat man ihn erkannt. Mhm. Ja, aber Doc Brown, Zurück in die Zukunft, eine meiner absoluten Lieblingstrilogien.
Ja, ich habe mich natürlich mal wieder nicht vorbereitet. Also mir war die Stimme vollkommen bekannt. Ich konnte sie nicht zuordnen. Deswegen jetzt ganz interessant, dass ihr das gerade gemacht habt. Und auch der Bösewicht bei Stirb langsam. Ne? Wenn ich mir den jetzt vor Ohren führe, dann erkenne ich da die Stimme wieder. Ja.
Der Gruber. Auch ein genau. Ösi, ne? Auch ein
Ösi. Stimmt, ja. Ja, dann kommen wir zu Whiplash. Also ich spreche die so aus, wie sie es auch im Hörspiel immer ausgesprochen haben. Kommt ja von Whip wahrscheinlich. Whiplash, Whiplash. Sei es wie sei, Erik Fesen spricht den guten Mann und hat seinen ersten Auftritt hier in der Masters of the Universe Hörspiel-Serie. Später spricht er dann auch den Hordak. Also da hört man ihn dann öfters, aber wie gesagt, sein Debüt hat er als Whiplash in der Folge 12. Und lieber Olli, uns haben wir auch schon mal gesagt, wir sind ja auch Fans einer Sitcom aus den 90ern, da ist er auch bekannt als wer?
Als Russell Huxtable, ganz genau. Also genau. Er ist der Opa oder der Dad von dem in Ungnade gefallenen Bill Cosby und der Opa von Theo, der ja wiederum von der...
Justus Jonas.
Genau.
Stimme von Justus Oliver, Jonas. Ne? Oliver Rohrbeck.
Oliver Rohrbeck, ganz genau. Ganz genau so ist es. Und was ich auch nicht gewusst habe, er ist auch der Herr Tierlieb. Das wusste ich nicht. Das ist ja unglaublich.
Wer ist der Herr Tierlieb?
Na, der von Benjamin Blümchen.
Ah, okay.
Benjamin, jetzt ist die Tür schon wieder kaputt. Wie soll ich das alles bezahlen?
Dem Elefanten doch noch ein Zuckerstückchen.
Karl ist in Kurzarbeit.
Ah ja, okay. Ja, jetzt habe ich es wieder.
Weißt du, Benjamin, es kommen deswegen keine Leute mehr in den Zoo, weil wir eine Pandemie haben.
Oh Mann.
Ja. Ja. Ja, und Miraculix von den Asterix-Hörspielen und ja, drei Fragezeichen und DKKG. Wie so oft? Mhm. Ja, jetzt, liebe Leute, ist es soweit. Wir gehen in den Plot rein. Wer traut sich zu, den Plot zu lesen bzw. frei zu interpretieren? Oder soll ich da einfach mal reinstarten, Burschen?
Ich würde es jetzt spannend finden, wie du mit Harndrang und nach ein paar Bier jetzt uns den Plot näher bringst.
Mega also schnell auf jeden Fall.
Ich würde auch für Olli hier stimmen, ja.
Okay. Ja gut, in der letzten Folge ist es mir wirklich dynamisch gelungen. Ich gebe mein Bestes. Also es ist ein fröhlicher Markttag in Eternis und dieser wird aber unterbrochen. Er wird gestört, denn viele, viele, viele Wespen fallen ein. Sie sind stechwütig und gefährlich. die Masters sind vollkommen ratlos und wissen nicht genau, was dahinter steckt. Ist es eventuell sogar Skeletor? Ist er es, der hinter den feigen Attacken steckt? Sie fragen sich, warum könnte er denn auch mittlerweile in der Lage sein, Wespen zu kontrollieren? Und Orko hat eine super Idee. Er sagt, fragen wir doch Bassoff, den Herr der Wespen. Wenn man schon so einen Mann im Team hat, dann sollte man ihn auch konsultieren und der sollte eigentlich Bescheid wissen. Und um vor den Wespen geschützt zu sein, fliegen sie nicht, lieber Dennis, wie du geglaubt hast, mit dem, wie heißt das, Street Fighter?
Windrider.
Windrider.
wer anderen eine Grube kriegt, ja. Mit dem Windrider. Denn der hat keine geschlossene Kabine, sondern sie fliegen mit dem Talon Fighter, der hier, glaube ich, auch eingeführt wird erstmalig. Mhm. Und der Raumgleiter, der ist ganz, ganz schnell mit geschlossener Kabine, kann nichts passieren. Und sie fliegen zum Wespenfelsen. Dort vermuten sie den Bassoff. Und dieser befindet sich in den Mystic Mountains, die da. Die Mystic Mountains sind uns ja seit Folge 10 sehr, sehr bekannt. Da darf man ja nicht abstürzen, weil genau, da kommt man nicht lebend raus.
Da hausen die Geister der Verstorbenen. So, jetzt erlöse ich dich mal und mach mal weiter.
Was aber der Bassoff dort macht, ist die große Frage, wenn es dort so gefährlich ist. Ne?
Ja, natürlich. Aber er wohnt dort am hohen Wespenfelsen, wie meine Dame so schön sagt. Das ist die Heimat von Bassoff. Ja, unsere Freunde treffen dort ein. Sie finden aber Bassoff nicht. Dafür stoßen sie auf Skeletor. Skeletor und seine Schergen greifen He-Man und Man-at-Arms an. Sie lassen auch den Talonfighter abstürzen. Somit sind unsere Helden festgefangen am Wespenfelsen. Skeletor und die Bösen flüchten mit ihrem Roton oder... ja, schon, Roton, oder?
Kommt ja, vor. Roton.
Und jedenfalls hat Skeletor jetzt He-Man, Man-at-Arms und Orko in der Falle. Sie sind am Wespenfelsen und können nicht weg. Und Skeletor und Beastman haben den Plan gefasst. Sie bewerfen die beiden mit was? Bewerfen sie sie?
Ja, jetzt passiert's. Jetzt passiert's.
12 Folgen drauf gewartet.
Die legendäre Honigbomben-Szene. Genau. Die Honigbomben-Szene. Und bevor wir ganz kurz den Dennis und den Nico über die Honigbomben-Szene fragen, sagen wir dem lieben Shaggy vielen Dank, denn er hat sich nochmal bereit erklärt. Er hat mir über WhatsApp die Skeletor-Spur eingesprochen. Wir haben unseren hauseigenen Skeletor. Es ist der Paschegi in dem Fall und er wird mir gemeinsam jetzt eingespielt die Honigbomben-Szene deliveren.
Wunderbar, dann hören wir da mal rein.
Ha! Wir haben sie in der Falle, Beastman. Wir haben sie. Jetzt ist es aus mit He-Man und seinen Freunden. Aus und vorbei. Gegen Millionen von Wespen hilft kein Schwert.
Ja, es ist vorbei.
Wirf jetzt die Bomben.
Ja, die Bomben. Skeletor.
Ja, was ist?
Welche Bomben?
Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben!
Ja, die Honigbombe. Ja, ich werfe die Honigbombe.
Aber pass auf, Beastman. Du musst die Plattform treffen, auf der He-Man, Man-at-Arms und Orkus stehen.
Ja, Skeletor. Warum denn?
Beastman, du bist der größte Dummkopf, der mir je begegnet ist.
Ja, Herr.
Also pass auf, ich erkläre es dir noch einmal. Der Honig soll die Plattform hoch oben auf dem Wespenturm bedecken. He-Man und Man-at-Arms sollen im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen.
Und den Honig fressen.
Nein! Sie sollen den Honig nicht fressen. Der Honig soll sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen He-Man, Man-at-Arms und Orko stechen. Verstehst du? Sie sollen die drei töten.
Und der Honig?
Den können die Wespen von mir aus anschließend fressen. Jetzt wirf endlich!
Ja, ich werfe.
Nur noch einmal naschen?
Nein, Beastman, nein!
Warum nicht, Skeletor?
Oh, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit, weil der Honig die Wespen wild und aggressiv macht. Wenn du von dem Honig nascht, greifen die Bienen dich an.
Mich? Oh nein. Schnell, weg damit. So, ich habe die Honigbomben abgeworfen. Schau, Skeletor. Sie fallen genau auf die Plattform.
Sie fallen darauf zu. Hoffentlich treffen sie. Eine Sekunde noch. Jetzt!
Ja, hurra! Getroffen!
He-Man und Man-at-Arms stehen im Honig. Jetzt können die Wespen kommen. Das ist das Ende für He-Man. Das Ende!
Ja, vielen Dank, lieber Shaggy.
Wow.
Ganz großartig.
Gut gemacht. Schlecht, muss ich sagen. Ja.
Unser Peter Paschecki, wie wir ihn jetzt mittlerweile schon nennen, nachdem er uns schon zweimal den Skeletor ganz großartig eingesprochen hat. Ja,
super. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar eine Weltpremiere ist, dass Shaggy und die Jungs von Rats im gleichen Podcast zu hören sind.
Na, wir waren mit dem Shaggy sogar schon zusammen in New York beim Wrestling, also der Shaggy.
Stimmt, ja.
Guter Mann, ne, Nico?
Absolut.
Schöne Grüße.
Ein guter Mann, ein frecher Clown.
Ich bin aus allen Worten gefallen, wo ich gehört habe, wie viele Podcasts er mittlerweile macht, beziehungsweise der eine oder andere ist da ja wohl auch im Sommerschlaf, Winterschlaf. Aber ein Wahnsinnstyp. Schöne Grüße an dieser Stelle und eine fantastische Leistung, die er da abgeliefert hat. Ich bin immer noch gespannt, lieber Shaggy, wenn du das hier hörst, wie du weiter mit deinem bayerischen Akzent jetzt bist, ne? Wie, ob das Pumuckl hören und gucken, genau, ob das schon geholfen hat. Da bin ich mal gespannt drauf. Genau. Da gerne auch mal eine Kostprobe einschicken.
Wenn es mit dem Bayerisch und mit dem Pumuckl nichts wird, dann kann er ja weiterhin Masters Bösewichte sprechen. Das kann er sehr gut. Ja, aber zurück zur Szene. Also, Man-at-Arms, He-Man warten im Honig, die Wespen sind schon auf den Weg. Alles scheint sich zum Schlechten zu wenden für unsere Helden. Aber wieder mal hat Skeletor die Rechnung ohne Orko gemacht. Orko kann sich ja beamen und er beamt sich auch sofort zurück in den Königspalast und sucht Teela auf, erzählt Teela von der misslichen Lage, in der sich die Helden befinden, und Teela eilt auch sofort zum Windrider diesmal und fliegt zum Wespenfelsen, um Man-at-Arms und He-Man zu befreien. Ja, sie müssen sich sogar an den Flügeln festhalten vom Windrider in ihrer Not, und Teela fliegt sie weg von den Wespen hin ins Drachenland, weil sie von Bassoff zuletzt, als sie ihn zuletzt gesehen hatte, erfahren hat, Bassoff wollte das Drachenland besuchen. Und da fliegen sie auch hin und dort werden sie auch prompt von einem Drachen angegriffen.
Ja. Soll ich wieder übernehmen,
Dieter? Gerne.
Ich nehme deine Staffel auf. Und Orko ist es wiederum, der dem den Drachen entschärft, möchte ich fast sagen. Ich habe Durst. Ich verdurste. Oh, oder war das ein bisschen zu früh? Nein. Der Drache speit natürlich Feuer. Orko hat einen guten Zaubertrick auf Lager und der Drache speit nur noch Wasser. Und bevor der Drache sich dann davontrollt, fragt Thiele ihn noch, wo denn Bassoff sein könnte. Und der sagt, ja, er war hier. Ich habe Durst. Ich verdurste. Da trinke ich doch gleich wieder einen Schluck von meinem guten Gösser.
Mach das mal.
Dennis, Nico, Post. Wie geht's weiter? Wollt ihr mal hier weiterlesen im Plot?
Also er hat auf jeden Fall sehr viel Durst, jetzt muss ich mal eben gucken, da bist du. Sie fanden dann Kampfspuren und treffen auf ein Wesen, halb Mensch, halb Drache, das ist der erste Auftritt dann von Whiplash, zusammen mit Cobra Khan, der hier übrigens als schwarz beschrieben wird, dann bei den Figuren ist er dann doch eher so grünlich. Damit aber nicht genug, Skeletor und seine Schergen traten nun aus ihren Verstecken hervor, zusammen warfen sie sich auf die guten Thiele, wurde dabei vom Gift Cobra Khans erwischt und außer Gefecht gesetzt. Überraschenderweise befahl Skeletor trotz der anscheinenden Überlegenheit den Rückzug. Das klärt er nachher noch auf. Man überlässt den Helden das Fahrzeug, welches zuvor noch von Cobra Khan gesteuert wurde, das Man-at-Arms dann Dragonwalker nennt, weil es sich wie ein Drache bewegt. Mithilfe des Dragonwalker wollen sie Thiele schnell zu einem Arzt bringen, aber das Fahrzeug ist manipuliert, ist quasi ferngesteuert, reagiert nicht mehr auf das, was Man-at-Arms hier lenkt und steuern möchte und es führt direkt in die nächste Falle, Nico.
Ja, also erstens bin ich fast blind und zweitens habe ich Dokument nicht auf.
ohne, dass es sich vermeiden ließ.
Ich höre euch total gerne zu. Also es ist so, ich fühle mich gerade auch so auf dem Bett liegend. Ich liege eigentlich auch halb schon auf dem Bett und lausche euch jetzt gerade, wie ich einem Hörspiel lausche. Deswegen, ich finde eure Stimmen toll. Macht gerne weiter so.
Ohne, dass es sich vermeiden ließ, stürzte der Walker schließlich in eine tiefe Grube, aus der es so schnell keine drinnen gab. Skeletor ließ Körbe herunter, in denen sich die Königinnen der Wespen befanden. Das war natürlich ein Trick, um die Wespen, die ja immer noch am Wespenfelsen waren, da den Honig weggenagt haben, jetzt hierhin zu holen. Orko beamte sich dann aus der Grube und versuchte Bassoff, oder wie er ihn auch nennt, Basilein, zu finden, ihn aufzuspüren. Er beamte sich in die Nähe von Skeletor und fand ihn auch. Er konnte ihn aus seinem Kerker befreien. Gemeinsam eilten sie dann zur Grube zurück. Bassoff war natürlich komplett perplex, wusste gar nicht, was hier los ist, rettete die Freunde, hatte noch eine heilende Salbe dabei, flog Thiele aus der Grube, Man-at-Arms und He-Man nahm den Dragonwalker aus der Grube.
Wo kam die Salbe eigentlich her, frage ich mich, ne? Wo kam die her?
Aus seinem Stachel.
Ah.
Und das Ende relativ unspektakulär dann, denn auf einmal war es zu Ende und ich habe mir erst die Folge auf YouTube angehört und ich dachte schon, da hat irgendwas gefehlt, weil normalerweise kannte ich es immer so, dass am Ende irgendwie Orko noch einen Witz gemacht hat, so wie bei drei Fragezeichen und dann haben am Ende alle gelacht. Das hier war auf einmal dann vorbei. Aber Eternia ist gerettet und ob es für immer gerettet ist, das erfahren wir dann noch ein anderes Mal, aber das war die Folge erstmal, das war der Inhalt.
Für heute
absolut
ist
die ja, Nico, ich kann deine Frage genau sofort beantworten. Die Salbe kam natürlich, sobald er Thiele in den Armen hatte, ja, kam aus seinem Stachel diese Salbe raus. Und
ich sehe es vor mir. Man
sieht es auf dem Cover nicht genau, aber es ist, das habe ich aus guten Quellen.
Die kam aus der Apotheke. Ja, klingt total plausibel.
Leidend. Ja, aber genau. Dennis, du hast natürlich recht. Es war ein sehr abruptes Ende bei dieser Folge, werden wir nachher auch noch drauf eingehen. Gehen wir mal rein, Olli, oder? Die Story beginnt ja mit einer Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung oder alles happy-peppy in Eternis. Es ist alles wunderbar, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und man hört mal keine Bienen summen, die kommen erst nachher. Aber so beginnt das Ganze, oder? Wie du schon gesagt hast, Olli, nach der relativ düsteren Folge Anti-Eternia beginnt alles sehr harmlos, sehr friedlich und ja, He-Man und Orko plauschen gemeinsam. He-Man freut sich sogar, Adam. Adam ist sogar ganz angetan, dass Orko eben ein Zauberkunststück zeigen will. Also das ist ja normalerweise auch nicht immer so, wird nicht so begrüßt von den Masters, wenn Orko zu zaubern beginnt. Alles wunderbar, alles schön. Und dann kommt das große Unglück in Form von Wespen.
Ja, und vorher passieren noch einige bemerkenswerte Dinge. Also diese Happy-Bappy-Musik, das ist wirklich, das fällt unfassbar auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Dennis, Nico. Das, ihr habt ja auch alle Folgen jetzt hintereinander gehört. Das ist nicht organisch, oder?
Nee. Es fühlt sich echt komisch an. Also es ist so weichgespült, ne, ein bisschen.
Genau, wie wenn sie die Eltern der Kinder, die sich beschwert haben, nach Anti-Eternia wieder zurück ins Boot holen wollen.
Ganz genau.
Ja, dass sie haben da für die Kinder einfach mal was gemacht, dass die sagen können, na, schaut mal, Mama, Papa, hier, das ist ja wie Benjamin Blümchen eigentlich.
Ja, genau.
Und warum will Orko eine Maus, daher zaubern auch so? Ne? Das war ja. Auch irgendwie total skurril.
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Und ich persönlich war auch enttäuscht, dass das dann letztendlich nicht geklappt hat, weil sie wurden ja unterbrochen, beziehungsweise Streetor kam dann und wurde eingeführt. Aber ich hätte wirklich interessiert, ob die Maus jetzt echt schweben konnte oder nicht. denn das hat er ja prophezeit. Es ist eine Maus aus Trolan und die kann eventuell auch schweben. Wird leider nicht aufgelöst.
Ja, das hat Adam vermutet, aber das hat jetzt Orko nicht bestätigt. Ja, der Auftritt von Streetor, der war ziemlich umsonst, oder? Weil der wird ja genau in der nächsten Folge nochmal eingeführt. Da habe ich mich auch gefragt, warum sozusagen jetzt, nachdem man in dieser Folge Herr der Wespen ohnehin schon drei neue Actionfiguren einführt, Streetor auch noch, obwohl Streetor da gar nicht zum Zug kommt, hätte man sich meiner Meinung nach sparen können.
Naja, hier schon mal das Ganze zu droppen. Also der Masters of the Universe war ja damals die erste Zeichentrickserie, die auf eben Spielzeug basierte. Das gab es ja bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und man hat dann ja quasi diese Zeichentrickserie auch und dementsprechend dann auch die Hörspiele später in Auftrag gegeben, um das Ganze zu pushen. Und das dann einfach mal hier zu droppen. Ne? Oder hat jemand, Man at Arms hat jetzt hier ein Pferd gebaut. Das kommt zwar nicht weiter vor, aber das einfach schon mal zu droppen. Und das dann, wenn du dann als junger Bursche am Wochenende mit deiner Mama Papa zu Karstadt gegangen bist oder sowas, dann wusste ich, Stieler, der wurde nur kurz erwähnt, der ist aber bestimmt in den nächsten Folgen super wichtig. Mama, den möchte ich auch schon mal haben. Also, es hat für die Folge natürlich das nicht vorausgebracht, aber mit dem Hintergedanken, dass man dachte, ja klar, die wollten das Zeug verkaufen, fand ich es dann stimmig aus deren Sicht, ja.
Natürlich, ja. Na klar. Aber zumindest, ja, hätte man in der Folge dann auch Adam einen kleinen Ausritt gönnen können oder sonst was.
Ja, zumindest hat man das Volk darauf angesetzt und die unterstreichen das dann nochmal. Man at Arms hat ein Pferd gebaut. Oh, was für ein Pferd. Das ist ja unglaublich, ein Maschinenpferd.
Ja.
Also
die sind leicht zu beeindrucken. Ne?
Absolut, also das Volk sowieso... Weiß nicht, wie es euch gegangen ist, vollkommen auf Drogen in dieser Folge. Also sowas von irre und sowas von drüber. Also genau. Meine Herren.
Ja, fast schon irgendwie klischeehaft verblödet. Aber stimmt, ja. Ja, und wieder mal Stratos im Volk, oder? Der kommt immer da zum Zug, wenn es darum geht, dass der ein oder andere Bürger der Stadt Eternis überrascht etwas in die Menge ruft, ja. Genau, ja, aufgefallen ist mir auch, den Talon Fighter hat man natürlich auch gut gedroppt und nämlich gleich auch mit dem Startpunkt Point Dread, der ist ja auch so verkauft worden, dass das Raumfahrzeug auch mit dieser Basis und auch da sagt Adam dann, lasst uns den Talon Fighter nehmen, wir starten gleich vom Point Dread aus. Wo wir uns ja schon gefragt haben, lieber Olli, wo im Königspalast oder wo in der Stadt Eternis wird der wohl sein, dieser dieser Startplatz des Talon Fighters.
Genau, der verschiebt sich scheinbar immer wieder, aber wahrscheinlich auch gewollt. Also das ist okay, der ist immer wieder an verschiedenen Stellen. Glücklicherweise war er dieses Mal im Palast gerade. Das war absolut ein Glück. Ja, und dann geht es Richtung Wespenfelsen und die Jungs, die Guten, die stecken im Honig fest. Hä? Und haben wir eh schon darüber geredet, jetzt nochmal ganz offiziell in der Analyse. Nico, Dennis, die Honigbomben-Szene.
Großartig. Bitte,
eure Gefühle.
Was ja besonders schön ist, dass es, wie gewisse Sachen erklärt werden, ne? Also mit den Honigbomben, dass hier sich dann eben dumm gestellt wird vom Beastman, so, ja, warum denn jetzt, ne? Was man sich dann als Kind ja auch gefragt hat, warum wirft er jetzt mit Honigbomben? Und dann Skeletor, ah, du Idiot, jetzt muss ich es nochmal erklären. Und erklärt halt die Geschichte, das hätte man ja auch machen können. Der Erzähler hätte das vorweggenommen. Das wäre aber natürlich nicht bei weitem nicht so lustig gewesen, wie in dieser Szene. Und man muss ja einfach auch mal sagen, dieses Skeletor ist ja kein doofer Kerl. Ne? Also zum einen auf die Idee zu kommen, okay, ich habe jetzt schon in den ersten 11 Folgen quasi alles probiert, aber He-Man, der ist so kräftig und er hat dieses Schwert. Was kann ich denn machen? Ah, was soll er mit dem Schwert gegen 1 Million Wespen zu machen? Ne? Also auch dieser, wenn man das schon auf dem Klappentext liest, wenn man die Kassette irgendwie im Mediamarkt in der Hand hält, denkt man so, ah cool, jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt, wie He-Man dieses Problem wird lösen können und das dann noch so ein bisschen auszubauen und zu sagen, pass auf, jetzt werfen noch mit Honigbomben um die Wespen noch besser einzubinden. Da muss ich sagen, mein guter Freund H.G. Francis, oder wie ich ihn nenne, der Franzl, da hat er mit dieser Folge wieder einen rausgehauen.
Genau, ja unbedingt. Ja. Sehe ich auch so. Also in den ersten Masters-Folgen, da hat der Skeletor einfach immer noch ein Monster und noch ein größeres Monster und noch mehr. Der Sturm der Roboter bei Castle Grayskull und so weiter. Da hat er es auch probiert, einfach mit gefährlicheren Gegnern. Und jetzt, seit ein paar Folgen, werden Skeletors Pläne und auch Skeletors Fallen immer ausgefeilter und immer gefinkelter, wie man in Österreich sagt. Also da die Helden sozusagen zu isolieren am Wespenfelsen und dann 1 Million kleiner pieksender Insekten auf sie loszulassen.
Also ich hätte auch Skeletor überhaupt keine Lust, von einer Honigbombe erwischt zu werden. Und das muss ich euch hier auch mal sagen. Ja, die überhaupt keinen Bock drauf. Da lasse ich mich lieber von Robotern angreifen.
Ja. Ja, du hast auch sehr schöne Haare, wenn die dann so verklebt sind.
Das ist scheiße, sowas, weißt du? Aber Wespen an sich, das ist auch die Frage, die ich mich gestellt habe. Warum sollte denn bitte das Schwert von He-Man oder He-Man an sich nicht diese Massen von Wespen einfach bezwingen können mit ein paar, ich wollte schon sagen Roundhouse-Kicks, aber mit ein paar
Schwingen.
Genau, also das kaufe ich dieser Geschichte nicht ganz so ab. Ne? Ich denke schon, dass ein He-Man, ja, diese Wespen hätte besiegen können. Aber er wollte nicht.
Naja, ein He-Man oder ein Man-at-Arms, oder? Wie oft kommt Man-at-Arms mit einem Laserstrahler daher oder mit irgendeinem Strahler, der alles zerstört, nur halt nicht
diesen Heizstrahler.
Also ich denke mal, mit so einem, mit irgendeiner Waffe von Man-at-Arms hätte man sicher auch Insekten in Schach halten können. Aber ja.
Die Anti-Wespen-Falle zum Beispiel. Ja, natürlich, aber ist natürlich nicht der Fall gewesen. Die Wespen sind in der Überzahl, das müsst ihr euch schon auch mal vor Augen führen. So viele, Abermillionen Wespen.
Genau. Die wiegen ja auch was, mehr. Die können die ja erdrücken, ganz leicht.
Eben, vielleicht ist auch das Problem.
Muss auch laut gewesen sein, was?
Ja, eben. Und
wie so ein Rasenmäher.
Das Schwert hört dann vielleicht auch den Zauberspruch gar nicht mehr. Also von daher, das könnte, gibt es viele ungeklärte Dinge. Auf jeden Fall das Volk völlig verblödet, haben wir schon gesagt. Auch hier wieder eine wunderschöne Szene, aber, wie die Wespen dann abgezogen sind.
Aber warte noch ganz kurz. Eins, was Dennis gesagt hat, das möchte ich jetzt auch noch mal gerne bestätigen. Also wirklich Skeletor, wie er das Beastman auf so wundervolle Art und Weise erklärt, auch eine wirklich pädagogisch wertvolle eine pädagogisch wertvolle Folge für die Kinder.
Edukativ.
Die edukativ, die Kinder lernen, na, lasst mal Wespen lieber in Ruhe. Honig oder Süßes macht sie aggressiv, also bloß nicht irgendwo mit einem Besenstiel auf ein Bienen- oder Wespennest draufhauen. Also
Beastman, der brauchte mal ein bisschen länger, ne? Der brauchte mal ein bisschen länger. Er wurde Beastman? Ja damals in den Cartoons, wurde er in den Zeichentrickfilmen, wurde auch noch Pelzgesicht genannt, ne? Beastman wurde Pelzgesicht genannt, und auch das ist ja nur wirklich auch ein Trottelname, ja?
Naja, aber Beastman, da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen, Folge 16, Nacht über Castle Grayskull, da wird das Ganze ja so ein bisschen aufgelöst, ne? Wo kommt Beastman her? Beastman, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, war ja mal der größte Wissenschaftler seines Volkes. Was da mit ihm passiert ist, schnallt euch an, Folge 16 werdet ihr es erfahren.
Ja, ganz richtig, ja,
ganz richtig. Überhaupt. Und natürlich der Auftakt zu einer ganz großartigen Dreierreihe.
Ja, das ist eine super Trilogie. Ja, und wir hatten das auch schon in der Folge Anti-Eternia. Auch da hat Strapjaw Beastman erklärt. Das wiederholt sich jetzt hier. Damals hat er erklärt, wie der Weltenwandler und der Schwarzfeld-Modulator funktioniert. Nein, nicht ganz so, aber halt, was Skeletor vorhat mit Anti-Eternia. Und auch da edukativ, ja, zu jedem Stück gibt es ein Gegenstück. Es gibt Materie und Antimaterie. Und das jetzt hier auch wieder, mal ein bisschen, ja, Insektenkunde hier untergebracht in der Folge. Passt doch.
Ja, nicht so edukativ, liebe Leute, sind die Bewohner von Eternia, die einfach nur merkwürdige Dinge sagen, wie zum Beispiel, du meine Güte, ich habe Angst gehabt, es war entsetzlich. Oder, wie konnte das geschehen? Und das hat mich, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, wie genau die sprechen, das hat mich exakt an Stan und Ollie erinnert. Also so dick und doof, echt so. Wie konnte das geschehen?
Das war schon Slapstick, ne? Das war schon Slapstick.
Ja, absolut Slapstick-mäßig im Hörspiel und in der Synchronisation.
Also. Ja, mich hat es auch so erinnert, so in, wie in den alten deutschen Produktionen, wo sich Peter Alexander und Gunther Philipp dann als Frauen verkleiden und irgendwo im Bus dann sagen, hoch, das war entsetzlich. Also, aber ich habe...
Genau so.
Ja, genau.
Ja, und als schöner Kontrast danach gleich Battle Cat mit roher Gewalt. He-Man, in Gefahr, ich schlage ihn heraus. Oder so in die Richtung, ja.
Ja.
Also. Um alle unsere Hörerinnen und Hörer, die schon, denen es schon zu lang wurde, wieder aufzuwecken.
Genau. Ja.
Drachenszene. Dennis, Nico, was sagt ihr? Ich habe Durst. Habt ihr auch Durst?
Generell immer durstig. Ich habe Nico zum Glück vorletzte Woche noch ein paar Bierchen mitgebracht. Dementsprechend ist da noch ein bisschen, weil Nico hat normalerweise nie Bier zu Hause, weil wenn er es zu Hause hat, dann trinkt er es immer direkt aus. Da ist die Gefahr relativ groß. Der Nico ist, glaube ich, auch so ein kleiner Drache. Also auch immer durstig.
Ja,
und auch hier, es gab ja die...
Ich konnte was, mitfühlen.
Ja, was ihr vorhin schon angesprochen habt, das ist ja so mit die erste Folge, wo man so ein bisschen He-Man, Masters of the Universe, wo es so ein bisschen sich vom Inhalt und nicht mehr so brutal war. Und hier hat man ja auch, ne, dem Drachen dann, dass jetzt auf einmal nicht mehr nur böse Feuer spuckend und so, sondern, ja, ich hab Durst, ja, ich spreche ja, ich
das Wasser aber mal ganz aus ehrlich,
und bring es wieder.
Das war der teuflischste Zauber, den Orko jemals delivered hat, ja. Er wollte ja eigentlich, dass der Drache Eis von sich gibt, das hat nicht funktioniert. Wasser war es. Und es war das Wasser, ne, was der Drache noch in sich hatte. Er war dehydriert und demnach hat er wahnsinnig Brand gehabt und das kann ich nachvollziehen. Ne? Brand wie eine Bergziege. Und da habe ich wirklich mitgefiebert, ne, als ich es gehört habe. Und schöne Szene, fand ich. Ne? Also sehr schon ein bisschen klamaukig, aber auch ich musste schmunzeln.
Ja, generell sehr schön, gerade im Vergleich zu vielen heutigen Hörspielen. Also ein gutes Beispiel sind, glaube ich, die drei Fragezeichen. Wenn man die ersten drei Fragezeichen-Folgen so hört, das ist auch genau wie die He-Man-Folgen sehr stringent. Also du hast irgendwie, dann bist du da, dann bist du da, bist du da und dann ist es fertig. Und das ist eben auch hier sehr schön. Hier hat man jetzt noch so einen kleinen Schlenker gemacht. Ne? Jetzt hat man hier noch das Drachenland und so weiter. Konnte man noch ein bisschen einbauen. Aber gerade in vielen neueren Hörspielen, da wenn du da eingeschlafen bist, da weißt du gar nicht mehr, wo ist man jetzt denn dran, dass es dann so verzweigt. Und das fand ich hier eigentlich ganz schön. Also Tila holt sie da raus und dann Drachenland und der Drache ist eine Gefahr, der ist durstig. Also ich fand's sehr schön.
Auf jeden Fall eine gute Szene. Ja. Was auch auffällt, das ist das erste Monster, das dann wirklich auch mit unseren Masters spricht. Das war bisher noch nicht so. Immer wenn, keine Ahnung, ein großer Büffel gekommen ist oder ein Drache oder ein sonstiges Monster. Und der Drache hat ja dann auch wirklich Manieren.
So ein Disney-Film, ne?
Ja. Genau, absolut. Ja, also da, wie ihr schon gesagt habt, das Weichspülen setzt sich hier schon langsam durch, ja.
Genau. Du und Olli, du bist ja der große Stimm- und Sprecherexperte. Was mir bei dem Drachen noch aufgefallen ist, die Antwort, die der Drache gibt, noch eine Frage, ja, was ist denn? Das hat mich doch an meinen Lieblingsdialog vom Kerker Skeletors erinnert, wie Beastman sagt, eine Frage. Du, vielleicht war das Christian Rode mit Stimmverzerrer, oder? Finden wir das noch raus, wer den Drachen gesprochen hat?
Müssen wir schauen. Ich habe ehrlich gesagt an das gar nicht gedacht, aber können wir uns gerne nochmal in die Recherche begeben und das gegebenenfalls dann nachliefern. Ja, gerne.
Ich habe es versucht herauszufinden, aber nicht geschafft. Aber zumindest ist mir aufgefallen, der Drache spricht etwas Beastmanesque.
Genau. Du, Dennis, du hast gesagt vorher schon im Plot, in der Beschreibung, Kobra Khan war schwarz. Und er ist normalerweise nicht schwarz, ja. Da ist mir natürlich auch aufgefallen. Interessante Sache. Was hast du bezüglich Whiplash zu sagen? Oder was fällt dir zu diesem Charakter ein? Hast du da irgendwie Vergleichswerte mit anderen, mit den Cartoon oder so?
Nee, gar nicht so. Also es ist jetzt nicht so eine der Figuren, die mir jetzt irgendwie ganz also die hatte ich ahnlich und ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kenne ihn eher noch aus den Comics tatsächlich.
Habt ihr, Nico und Dennis, oder jetzt frage ich mal wieder Nico, hast du die 200X-Cartoons gesehen?
Oh nein. Was sind das genau für welche? Die 200X, sagst du?
Ja, das war die Neuauflage Dennis, hast der Zeichentrickserie, die 2002 war die oder so.
Ah, nein. Schon also ich habe
in dem Anime unbedingt nachholen. Ganz, ganz, ganz toll gemachte Cartoons. Ist wirklich toll gelungen. Leider bricht sie mitten in der zweiten Staffel eigentlich ab. Das ist hart, aber bis dorthin absolut toll und interessant. Und hier, deswegen habe ich nachgefragt, wird Whiplash zusammen mit Clawfall in erster Linie als extrem blöd dargestellt. Also die sind quasi so Pendants zu Bebop und Rocksteady von den Teenage Mutant Hero Turtles. Und in dieser Folge, bei den Hörspielen, wird Whiplash ja eher als mächtiger, intelligenter Typ dargestellt.
Die Actionfigur, also die Figur damals von ihm, ich würde jetzt auch, ich sage immer Whiplash, ne? Da sagen sie Whiplash, aber die Figur sah auch ein bisschen trottelig aus, meine ich mich zu erinnern. Ja, ne?
Ja, sah mit diesem Überbiss tatsächlich. Ja.
Genau, ja, also in den 2002er Cartoon-Serie, da ist ja Whiplash, glaube ich, der Ausgestoßene, oder, aus dem Drachenvolk, der da in Ungnade gefallen ist und so weiter und sich dann Skeletor anschließt. Ja, ist eine andere Herkunftsgeschichte, aber insgesamt auch in der Folge, ja, Whiplash und Kobra Khan, natürlich zwei Supercharaktere, die hier eingeführt werden, haben ja auch noch Auftritte, Kobra Khan sowieso auch wichtig bei den Hörspielen. Da hat man wieder den Weg geebnet für zukünftige spannende Folgen mit den zwei.
So ist es.
Und diese Cartoon-Serie von 2002, kann man die irgendwo noch auf einem Streaming-Portal finden zurzeit?
Ich habe sie auf Videokassette. Also kann ich dir gerne rüberschicken.
Okay, ich habe auch sogar noch einen Videorekorder hier zu Hause.
Naja.
Also eben, es gibt sie aber auch auf YouTube. Ich habe nämlich jetzt ein paar Folgen auch geschaut mit meinen Kindern. Man findet nicht alle, aber man findet doch sehr viele. Also ich glaube so, und gerade von der ersten Staffel, so die ersten 8 Folgen oder so, die findest du auf YouTube.
Okay, cool. Hat mich mega reingesaugt. Vor allem die Geschichte mit Keldor und eben wo Skeletors ursprünglich dargestellt werden. Ganz, ganz toll. Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht irgendwie annähernd nur auf dem Schirm gehabt, dass das mal ein normaler Typ gewesen wäre und so mit Gesicht. Und ja, bitte mega Bock nachholen.
Drauf. Ganz, ja, absolut. Ganz toll, ja.
Was haltet ihr von Tila in der Geschichte? Tila, wir Tila haben ja schon oft über sie geklagt. 80er Jahre, oder?
Ja.
Frauenbild.
Sie ist die 80er Jahre Prinzessin, die der man immer helfen muss, ne? Also sie ist nicht, deswegen gab es vielleicht irgendwann auch mal She-Ra, die das Pendant zu He-Man ist, ne? Die Frau, die die Sachen selbst in die Hand nimmt.
Ich glaube, Tila war für damalige Verhältnisse schon fast fortschrittlich, oder? Also sie ist ja immerhin, sie darf dabei sein, ne? Also sie darf hier auch mitkämpfen, ist jetzt nicht
aber
so,
sie dass muss sie gerettet
die ganze Zeit
werden,
nur zu Hause.
Ne? Sie muss wie Peach jedes Mal gerettet werden.
Sie ist auch ein bisschen dumm, ne? Weil sie das mit He-Man und Adam natürlich nicht durchschaut und so weiter, aber ja, also das ist 35 Jahre alt. Ne? Also in den meisten anderen Sachen standen die Frauen wahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause und haben gekocht. Und sie durfte hier aber schon mit den Jungs raus und durfte auch mal hier so ein Gerät fliegen und sowas. Ne? Also das war, glaube ich, schon für damalige Zeiten revolutionär.
Naja, also revolutionär, man war ja doch schon Mitte der 80er. Also ich hätte mal gemeint, da hätte man Tila auch so ein bisschen mehr, mehr einfach mehr zu tun geben können, weil da bin ich ganz bei Nico. Sie ist dabei, ja, aber sie ist dann eher noch die, die halt irgendwo den Situationen nicht gewachsen ist und dann gerettet werden muss. Also das ist uns schon oft aufgefallen und ist auch in dieser Folge so. Also da.
Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind sehr, sehr, sehr wenig, ja, sehr gering.
Ja.
Meistens wird sie sehr schwach dargestellt. Definitiv und in dieser Folge eigentlich letztendlich auch wieder sehr, sehr viele solche Momente.
Ja, es bringt halt lustige hier Szene. Noch zusätzliche Dramatik rein, einfach mit dem Vergiften, dass Tila vergiftet wird. Ist übrigens interessant, dass in dieser Folge Cobra Khan Gift spuckt, weil später wird er ja dann jetzt kein tödliches Gift spucken, sondern den Nebel des Vergessens. Das wandelt sich dann noch. Aber hier hat man wirklich Angst um Tila, weil sie wird so vergiftet, dass Orko sogar zaubern muss, um sie wieder zum Atmen zu bringen und ins Leben zurückzuholen. Also da ist Tila einfach dafür da, um nochmal die Dramatik zuzuspitzen in dieser Folge.
Sehr gut formuliert.
Parallel habe ich mal geschaut, weil ihr sagt, oh, waren ja schon die 80er Jahre, also bei euren und unseren Nachbarn, den Schweizern, dürfen die Frauen erst seit den 70er Jahren überhaupt wählen. Also,
so viel
dazu.
Ja, und Tila,
wer jetzt wirklich, hast du auch nachgeschaut, wann auf Eternia das Wahlrecht für Frauen sich durchgesetzt hat?
So weit habe ich noch nicht gelesen.
Ja. Naja, aber immerhin, sie war die Befehlshaberin der königlichen Leibgarde. Also insofern hat sie ja schon einen Männerjob gehabt. Müsste man fragen,
ja,
was
man
sie
kann
da
verdient Glas hat. Natürlich, von, man kann es halb leer und halb voll sehen. Alles gut. Alles gut mit Tila. Sie erfüllt ihren Zweck, auch in dieser Folge. Lustige kleine Szene, die ich mir extra noch aufgeschrieben habe, weil ich wirklich lachen musste, wo Beastman und Skeletor nochmal einen schönen Dialog miteinander haben und Beastman sagt, die Schlucht ist so eng, dass kein Flugzeug hineinfliegen kann. Du bist klug, Skeletor, sehr klug. Und Skeletor sagt, ja, ich bin klug, Beastman. So klug, wie du Narr niemals sein wirst. Also, absoluter Mobber, oder?
Ja, der muss seine Gefolge natürlich auch im Schach halten. Ne? Also gerade wenn du natürlich da auch Leute aus der unteren Bildungsschicht hast, den darfst du nicht so viel Luft lassen. Den musst du an der kurzen Leine halten. Und das
außerdem
macht
er ist auch sehr überzeugt von sich.
Ja,
ist
ja auch in Reihe und
Glied. Er hat gute Ideen. Ja. Er hat immer gute Ideen, aber er fackelt am Ende immer zu lang. Und,
ist ein bisschen hier wie der Roadrunner, ne? Und der Coyote. Aber Skeletor, der ist ein bisschen cleverer auch. Muss man jetzt auch hier mit den Wespen, haben wir vorhin schon gesagt, ne? Gute Sachen.
Aber er macht den Sack ja eher selten zu, ja. Er ist auch wie so ein Gargamel, ne, der die Schlümpfe immer schon, der hat sie schon, die sind schon im Topf drin, er will die Suppe schon aus den Schlümpfen kochen, ja, verlässt den Raum, die Schlümpfe entkommen. Mhm. Und genauso ist es ja wie mit jedem guten Bösewicht. Ne, der will immer zu viel am Ende. der will seinen Gegner leiden sehen und dann reicht es nicht aus, ja? Also sonst wäre so eine Serie auch immer schon bei der ersten Folge zu Ende, ne?
Genau so ist es. Ja, wir ziehen jetzt durch, wir sind auf der Schlussgeraden. Extreme Panik in der Falle, He-Man regt sich furchtbar über Skeletor auf, ist richtig emotional und schreit: Skeletor, du Teufel! Und auch etwas, was er normalerweise nicht so intensiv delivert. Orko und sein Bassilein. Du, Dennis, hast es während des Plots schon angesprochen.
Ja. Ich herzerweichend.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es. Ich verstehe es nicht. Und es steht, ich habe extra nachgeschaut. Es steht auch so im Dialogbuch. Und was soll das?
Nein,
soll
aber
das,
du musst dir bitte vorstellen, beiden, wenn die zusammen wären, ja? Ich meine, wie lange kennen die sich schon? Haben die sich so lieb? Ich habe das nicht verstanden.
Ja? Das ist ja folgendermaßen. Also es ist ja eine dunkle Höhle. Und Orko ist ja auch eher der Schüchterne, der Ängstliche. Ne? Und das, was der hier macht, der redet ja auch mit sich selber, um sich so ein bisschen diese Angst zu nehmen. Ne? Und er schwebt dadurch. Pass auf, Basilein. Ne? Also er macht sich selber so ein bisschen, er spricht mit sich selber und er findet dann auch so Kosenamen für Buzz auf und der ja dann, das muss man sagen, erst bei Basilein überhaupt erstmal reagiert. Ne? Da vorher fühlt er sich ja gar nicht angesprochen und dann fragt er erstmal, wer ruft hier nach mir? Und aber muss man auch sagen, ne, Orko am Anfang, fast eine schwebende Maus hat er hier hingezaubert und am Ende mit seiner Idee rettet er hier den ganzen Laden. Also für mich, Orko hier schon wieder der Gewinner dieses Hörspiels.
Ja. Du, und ganz ehrlich, Dennis, ich bin beeindruckt. Das war jetzt wirklich die schlüssigste Erklärung, warum Orko da wirklich Basilein sagt. Das absolut nachvollziehbar. Wenn man so ein bisschen unsicher ist in...
ja, doch. Also würde ich jetzt auch, jetzt wo du das sagst, ich würde es genauso machen.
Ja.
Wow.
Ich bin ganz baff, ja. Wenn ich jetzt mal im Podcast mich da nicht so ganz wohl fühle, dann werde ich dich Ollilein nennen. Ollilein! Genau.
Ja.
Wo bist du?
Aber ich nehme dich ich nehme dich ja jede Folge bei der Hand und führe dich in durch gesicherte Gefilde.
Genau. Oder bei der rechten Hand. Ja, keine Sorge.
Ich bin die rechte Hand, weil ich bin Rechtshänder und tatsächlich ist der Chrissy Linkshänder.
Ah.
Also liebe Grüße an den Chrissy.
An dieser Stelle,
Schön langsam mit seiner linken Hand den Teppich da fertig.
Ob der schon bei München hat, wieder ist mit seinem Teppich, man weiß es gar nicht. Ne?
Man weiß es nicht.
Ja. Wenn nicht mehr, also das letzte Stück, das kann er dann auch vielleicht fliegen.
Ja.
Mit dem Teppich.
Kann der Chrissy nicht, aber Orko kann natürlich fliegen, Orko kann auch beamen und auch das wiederholt sich. Jungs, das haben wir auch schon gesagt. Orko einfach immer unterschätzt, wird von Skeletor unterschätzt und auch hier wieder, sowohl am Wespenfelsen wird nicht an Orko gedacht und auch bei der Schlussfalle, keiner denkt an Orko, keiner schaut auf Orko und so kann Orko auch sich mal ganz, ganz gemütlich auf den Weg machen und Buzz-Off suchen und dann letzten Endes auch befreien. Wieder mal mit einem gelungenen Zauberspruch. Der hat, glaube ich, 3 gelungene Zaubersprüche gehabt in dieser Folge.
Sehr also, ungewöhnlich, ne?
Sehr ungewöhnlich, ja.
Normalerweise immer so eine 50-50 Chance. Ne? Ja, eher ist es eher eine 70-30 Chance, dass es nicht klappt. Was mir nochmal aufgefallen ist, als ich Orko, ich bin großer Fan von ihm, als ich ihm lauschte, immer wenn er verschwindet, dann rasselt es ja immer so leicht, ne? Das ist so wie so ein kleines Glöckchen. Da habe ich mich auch nochmal gefragt. Ne? Vielleicht ist es mir aufgefallen, ich konnte es aber nicht einordnen. Jetzt bin ich drauf gekommen, was da so rasselt. Unter seinem Röckchen.
Seine rostige Rasselkette?
Unter seinem Röckchen hat er nämlich Intimschmuck. Und zwar nicht zu knapp. Nicht zu knapp, sage ich euch. Und wenn er sich da so leicht in der Fondant schwebt, dann rasselt das immer so frech und keck. Und das finde ich sehr gut umgesetzt in einem Hörspiel.
Hast du auch mal bei deinem Orko da unten drunter geguckt, ob es da was gibt?
Das ist leider ziemlich flach, ist der irgendwie. Ne? Ziemlich. Nee, da ist nichts. So ein kleines, doch so ein Stielchen ist da schon, ne?
Na, siehst du.
Ja. Und manchmal rasselt es auch untenrum. Ja gut, aber jetzt wieder konzentriert bleiben, Jungs. Also, was wir zum Schluss auch noch festgestellt haben, also da sind Millionen von Wespen, die unsere Helden stechen, und dann kommt Bassoff mit der Salbe und alles ist wieder gut. Das ist natürlich auch, sag ich mal, so eine kleine Schwachstelle an dieser Folge. Aber ja. Nein, aber das ist dann so, oder? Bassoff vertreibt die Bösen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da war der Spannungsbogen oder auch der Climax nicht ganz so gut. Bassoff kommt raus. Man hört immer dieselben Schlachtgeräusche, also eigentlich nur dieses Summen. Bassoff redet mal zu seinen Bienen, schickt sie Richtung Skeletor, Skeletor haut ab.
Wespen sogar.
Dann kommt die Salbe und er fliegt Teela raus und die Story ist aus. Also auch das haben wir schon öfters mal festgestellt. Wenn es dann so hinten zum Ende zugeht, dann wird irgendwann mal die Zeit knapp und es geht dann oft ganz schnell. So auch in dieser Folge. Also ich denke mal, da hätte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Vielleicht hätte Skeletor auch noch ein bisschen gegen die Bienen versuchen können, sich zu wehren oder doch nochmal irgendwie, aber
hat er war einfach nur enttäuscht, glaube ich.
Ja, das mag auch sein.
Zu Recht.
Zu Recht, natürlich, zu Recht. Absolut. Bei so einem Wahnsinnsplan und dann doch vereitelt worden vom kleinen Orko. Naja.
Ja, wer viel Zeit hat, sind wir. Wir sind ja auch schon einige Zeit jetzt on air. Wir wollen jetzt zu unserem Fazit kommen. Ja? Und du hast jetzt irrtümlich gesagt, Bassoff und seine Bienen, lieber Dieter. Bassoff ist natürlich der Herr der Wespen. Ja. Und das ist aber auch nur in den Hörspielen so. Und mein Fazit, der Bassoff, der ist absolut ein cooler Charakter. Also vor allem hier in den Hörspielen wird er vom H.G. Francis zum Herr der Wespen möglicherweise auch befördert. Aber er ist auch in anderen Quellen, in den Cartoons oder in den Comics, ist eigentlich nur ein Insektenmensch und auch gar nicht so der Obermacker, sondern eher so ein Typ, manchmal ist er auch nur mit so einer Rüstung ausgestattet und so. Das ist alles sehr unterschiedlich. Aber dieser Bassoff hier, das ist eigentlich ein cooler Bassoff, meiner Meinung nach auch der beste Bassoff, die beste Version eines Bassoffs.
Der beste Bassoff, den wir je hatten.
ja, genau. Ja. So.
Nein, aber es ist schon...
Genau, in der Hörspielwelt.
Also genau. Das ist schon herausragend. Er ist jetzt nicht ein Wesen, ein Master mit Tiereigenschaften oder so, sondern er ist halt wirklich ein Herrscher über Tiere. Jetzt auch nicht so wie Stratos. Stratos wurde ja auch eingeführt mit Avian und da, wo er herrscht sozusagen. Aber eben über ein Volk in den Mystic Mountains. Und Bassoff ist da so ein bisschen Pendant zu Beastman. Hat jetzt keine Gefährten oder Kompagnons. Er ist einfach der Herrscher über alle Wespen.
Wer wäre das? Wer wäre das nicht gerne? Ne?
Absolut.
Genau.
Ja, Jungs, machen wir vielleicht nochmal so eine ein, zwei allgemein formulierte Sätze. Story, alles, was da so vorkommt. Wie fällt euer Fazit aus? Vielleicht, weil du gerade dran bist, Nico.
Also im Vergleich zu den Folgen, die ich bisher gehört habe und an die ich mich erinnern kann, etwas schwächer fällt es aus. Das gerade dieser weichgespülte Anfang, da haben wir drüber gesprochen und Klimax brach dann doch ab am Ende. Es, wenn ich werten müsste, würde ich dieser Folge, wertet ihr? 1 bis 10?
Ja, wir werten, wir machen ein Ranking bis 10.
Dann würde ich dieser Folge eine ganz entspannte, liebgemeinte 6 geben.
Ja, aber das ist so eine Folge, so ich sehe mich da schon in meinem Kinderzimmer früher irgendwie hier auf dem Teppich mit den Figuren am Spielen und sowas. Und da kannst du die so schön entspannt nebenher laufen lassen. Das ist jetzt nicht eine Folge, die irgendwie zu meinen Lieblingsfolgen dann gehören würde. Natürlich im Gedächtnis mit den Honigbomben, aber wo man sicherlich auch dann nochmal das auch schön nachspielen kann und so weiter. Aber schöne Story, neue Charaktere werden eingeführt. Ich bin auch, also sind halbe Punkte möglich?
Sind auch möglich.
Für dich führen wir auch Viertelpunkte.
Dann gebe ich eine 6,5 an. Den halben Punkt Bonus gibt es von mir für diese Honigbomben-Szene, die einfach nur legendär ist. Und ich bin schon nachher gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Aber 6,5 von mir. Empfehlung, also generell, ich bin ja jetzt dann auch dabei. Ich werde mir alle Folgen nochmal anhören, eben passend hier auch zum Podcast. Und da kann ich nur den Daumen nach oben geben.
Das darf man natürlich nur, wenn man im PW Showtime Podcast ist. Den Daumen mit der Daumenbewertung, das ist eine heikle Geschichte. Schließe ich mich an.
Bitte? Ja, wie fällt dein Ranking aus, Olli?
Ja, schließe ich mich absolut an. Ist auch ungefähr mein Fazit letztendlich, was du gesagt hast, Dennis, einige Dinge werden eingeführt, einige Dinge sind neu, nicht nur Figuren, sondern eben auch Gefährten, also der Streetor und der Roton und der Dragonwalker und Fahrzeuge und Beförderungsmittel, aber auch Welten mit dem Drachenland. Und das ist schon alles sehr, sehr cool. Viele neue Dinge werden hier auch uns hier eröffnet. Und Honigbomben, Szene, Drache, der Wasser spuckt und das verblödete Volk, das macht Spaß. Und deswegen gibt es von mir eine 7 von 10, weil es lustig war.
Ja, also die Folge ist natürlich sehr erheiternd. Also da hat man viel zu lachen. Die großartigen Dialoge zwischen Skeletor und Beastman, wie du auch gesagt hast, Olli, nicht nur der Honigbomben-Dialog, sondern auch andere Sprüche, die sie da so klopfen, ist wirklich super. Und eben der Drache, der dann fast nach Konversationsknicke mit unseren Masters spricht und ihnen Auskunft erteilt, war schon viel zum Lachen dabei. Ja, und ich finde, ganz ehrlich, die Folge wird oft auch kritisiert im Internet. Ich finde die Story jetzt aber wirklich nicht schlecht. Also ich finde die wieder mal von Skeletor sich super gut überlegt, wie er es diesmal anpacken will, um He-Man zu bezwingen. Und die Story hat ihre abwechslungsreichen Seiten, auch das mit dem Drachenland, das Einführen in neue Charaktere. Ich habe sie echt gut gefunden, sehr kurzweilig gefunden und eben wie gesagt sehr, sehr, sehr erheiternd. Und für die Honigbomben, die hier vorkommen, gibt es von mir die beste Bewertung, eine 8 von 10.
Wow.
Wir sind mitten in der Blütezeit, meiner Meinung nach, der Moto-Hörspielfolgen. Die nächsten werden auch wirklich, wirklich gut. Und das ist jetzt genauso die Phase, da wo mir die Hörspielfolgen wirklich richtig Spaß machen und die man sich auch immer wieder mal anhören kann.
Weil du gesagt hast, fällt mir dazu noch ein, interessant schon, dass Skeletor immer einen Plan B für den Plan B hat. Also zuerst hat er den Plan mit den Honigbomben und mit dem, dass He-Man und Man-at-Arms und im Honig warten sollen, hat aber bereits einen nächsten Plan, falls dieser nicht funktionieren sollte. Also das ist in dieser Folge wird das fast auf die Spitze getrieben.
Meinst du, er sollte sich mal einen Plan C zuschaffen?
Das könnte der Durchbruch letztendlich sein. Ja. Absolut. Ja.
Wobei die eigentlich wirkliche Frage, die ist mir jetzt noch eingefallen ist, wie hat der Skeletor geschafft, dass die Wespen ganz am Anfang den Königspalast angreifen? Weil da war kein Honig und keine Wespenkörbe.
Ja.
Da hat er irgendwo, hat wer ein Marmeladeglas aufgemacht und dann sind sie alle gekommen.
Kein Mensch weiß, wie Streetor frisch aus der Fabrik riecht. Ja. Also, das könnte natürlich auch so ein süßer Furz von Streetor oder so.
Hat alle
könnte Wespen das auch angelangt. Gewesen sein.
Vielleicht war der nicht mit Motoröl hier mit so Motorfett geschmiert, sondern mit ein bisschen Honig in den Gelenken. Ne?
Genau.
Ja, Man at Arms, ich schwör's euch, der turnt noch zum Heel. Das sind die ersten Ansätze.
Ja, super.
Ja, okay, hey. 2-Stunden-Marke bald erreicht, das ist auch für uns sehr, sehr viel. Ich würde mal vorschlagen, Dieter, du die Honigbombenfrage, ja. Wir haben ja natürlich jetzt das groß aufgebaut, die Honigbombenfrage. Immer wieder ist sie gestellt worden. Jetzt darfst du den Gästen die Honigbombenfrage stellen. In der Honigbombenfolge ist das nur fair. Ich ziehe mich zurück. Ich sage schon mal Danke und übergebe dem Dieter die letzten Worte, die er dann nach der Honigbombenfrage natürlich nochmal für euch hat. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, Dennis, Nico, wenn ihr vielleicht noch einmal vorbeikommt, wenn ihr noch einmal Lust habt, Eisvogel oder Lachende Brücke oder einer der anderen Folgen, der Dieter aufgepasst, 37 Folgen. Es ist noch einiges vor uns. Wir begrüßen euch jederzeit gerne, würde dann auch wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, denn den Interviewteil haben wir jetzt ja hinter uns und von daher könnten wir dann auch gleich rein starten in die Phase der Plot-Analyse. Macht's gut, alles Gute, tschüss, danke, baba.
Ja, lieber Dennis, lieber Nico, wir haben uns die Zeit schön vertrieben. Ich darf euch jetzt eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert. Und zwar, Nico, Dennis, wenn ihr euch entscheiden müsstet, was hättet ihr denn lieber? Ein Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon oder Honigbomben?
Oh, Nico, das ist natürlich gar nicht so einfach, diese Frage. Aber also wenn es nach mir geht, Nico, ich würde die Honigbomben wählen. Wie geht's dir?
Wow, ich gehe noch mal kurz in mich. 1, 2, 3, 4. Es sind die Honigbomben. Es sind auf jeden Fall die Honigbomben. Ich habe mega Bock auf die Honigbomben. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie großen Bock ich auf diese Honigbomben jetzt plötzlich habe. Ich glaube, ich bastel mir selber vorstellen. Eine. Ich bastel mir selber eine. Scheiß auf Leitermatches. Ich will Honigbomben.
Ich will Honigbomben. Ich hau mir die Honigbomben rein. Scheiß auf die Fastenzeit. Wir föllern jetzt mit Bier und Honigbomben. So sehe ich das auch.
Oder Met.
Genau, Honigmet. Ja, also nochmal ganz, ganz lieben Dank heute für den Gastauftritt. Es war sehr launig. Und für unsere lieben Gäste da draußen, für unsere Hörer, euch möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel. Oh Mann, ey.
Mit gebrochener Stimme wieder. Ja. Hey.
So, ich hab noch nie 2 Stunden lang durchgeht.
Aber jetzt machen wir die nächste Folge.